3, 2, 1, ポケットサムライアイアイアイバンザイ。 Neue Folgen, neue Themen, es ist wieder soweit. Eure Zensis Gaba und Flow mit zu viel Zeit. Hatte nur schlechte Streams, kein Crunchyroll. Ihr seid gerade neu, fragt euch, was ihr schauen sollt. Haben uns für euch alles gegeben, vergessen und nochmal angesehen. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch. Schauen japanisch, aber auch auf Deutsch. Trinkt mit uns einen Sake auf euch.
Willkommen zu Boketto, eurem Anime-Podcast. Heute haben wir mal in einer anderen Reihenfolge das Review von der Winter Season 226. Und wie auch immer ist mein Podcast-Partner Flo neben mir.
Jo, die Winter Season, habe ich das Gefühl jetzt nochmal beim Review, dass es hauptsächlich Fortsetzungs-Season war. Richtig gute Einträge. Dafür bei mir zumindest nicht so viele neue Sachen. Und das wird sich, glaube ich, in der nächsten Season ändern. Deswegen bin ich mal gespannt. Aber alles in allem, Winter war auf jeden Fall gut. Hat mir gefallen.
Ja, ich finde das eine schöne Season für, ich sage ja immer, wenn irgendwer traurig ist, ja, jetzt ist die Season wieder vorbei, sage ich, ist doch egal, du vergisst das, du vergisst auch immer, also so geht's mir, ich gucke ein Anime, feier den übelst, vergesse dann, dass der existiert hat und 6 Jahre später freue ich mich auch, krass, Season 2, Season 3 und oft sind es so lange Pausen, die man dann oft selber gar nicht so nachvollziehen kann, aber die Hoffnung stirbt immer zuletzt bei Anime. Bei Anime ist, glaube ich, auch leichter, noch so auf Fortsetzungen zu hoffen, wie als auf bei Filmen und Serien.
Ja, das sind halt eher so kleine Projekte oder mal eine Staffel. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie vielleicht ein bisschen kooperativer sind, was so die Lizenzgebung angeht.
Und vor allem ist es leichter, wenn du bedenkst, echte Schauspieler altern halt krass.
Stimmt, natürlich.
Du hast quasi ein Verfallsdatum.
Eigentlich wird es ja nur besser dadurch, dass du bessere Techniken hast zum Animieren.
Genau, Son Goku kannst du auch noch in 200 Jahren animieren, so.
Ja.
Bei echten Menschen sieht es in 200 Jahren schwieriger aus.
Ich meine, klar, Voice Actor, aber die sind ja theoretisch auch sehr lange im Beruf,
ja.
Von daher.
Und die werden ja auch ab und zu mal ersetzt. Ist ja auch in Deutschland sowieso, aber in Japan ja auch. Oft aus gesundheitlichen Gründen leider. Meistens macht man sich Sorgen, wenn ich lese, irgendein Synchronsprecher kann nicht mehr weitermachen in Japan.
Ist bestimmt auch anstrengend, wenn du mit der Stimme arbeitest.
Wahrscheinlich. Unterhält sich gar nicht mit deiner Frau so zu Hause. Kommst so abends an, ich habe genug gesprochen. So ähnlich wie es gab so einen japanischen Hotdog-Wettesser, der hat mal gewonnen, irgendwelche Rekorde aufgestellt und ist in den Ruhestand gegangen, irgendwie mit den Worten, ich habe keinen Hunger mehr.
Ich frage mich doch auch hier, Bruce Buffer, ob der auch zu Hause immer alles ansagt, was er macht.
Ich glaube, das sind eher das genaue Gegenteil, da sagt man dann gar nichts mehr.
So ein Schweigekloster.
Ja gut, wir können ja mal weitermachen. Es ist vor allem viele Season 2s, aber auch ein paar späte Seasons. Können wir anfangen mit Frieren. Dafür muss ich sagen, das haben wir schon in der Mid-Season erzählt. Ich finde, die Frieren-Staffel gefällt mir persönlich besser noch als die erste, weil es viel so Traveling ist. Bei der ersten mochte ich das Ende mit dem Turnier nicht ganz so gerne. Ich habe mich nur allerdings gefragt, auch ich wusste ja schon immer, dass Frieren OP ist. Und Fern wurde ja auch schon inszeniert, dass sie OP ist. Aber das, die Staffel hat für mich so ein bisschen Stark gehört, was der immer machen musste. Lenk mal kurz das Monster ab, kämpf mal hier gegen den Dämonenkönig und sowas.
Dieses Vogelnest.
Und auch, was der überlebt hat.
Er ist ein guter Tank.
Das stimmt auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall insgesamt ganz viel Spaß. Ich habe auch super Lust auf die dritte Staffel, die wird wahrscheinlich wieder ewig dauern.
Ja, das ist halt auch so ein Ding, es sind jetzt auch nur 10 Folgen. Das heißt, das, was du meintest, dieses Reisen, das haben sie jetzt halt an den Anfang gepackt und dann nehmen sie sich irgendwie noch 2 Folgen mehr wahrscheinlich für den Hauptpart. Und man hat ja auch schon ungefähr geteased bekommen, wer ja so der Antagonist ist. Deswegen schätze ich, dass das dann eine ähnliche Situation wird wie mit dem Turnier, dass es halt noch irgendeine Art Happening gibt, sag ich mal.
Was ich ganz schön fand, das will ich jetzt nicht genau spoilern, aber in Staffel 2 bietet sich jemand ihrer Gruppe an, soll ich nicht bei euch mitkommen?
Mhm.
Ich könnte eine Rolle eurer Adventure-Gruppe erfüllen, die ihr noch nicht besetzt habt. Und da sagt Frieren, nee, ich habe da wen anders im Auge. Und da können wir uns, glaube ich, in Staffel 3 freuen, dass sie ein neues Partymitglied kriegen.
Ja, wird mal Zeit.
Und ich sag immer noch, die brauchen ein süßes Tierchen. Ist ja lächerlich. Ist Frieren das Maskottchen? Die wurde auch viel gestreichelt in der Staffel.
Das stimmt.
Also, ich dachte, so wie bei Avatar, oder wir hatten auch mal die Ente in Focke of Five Mountains oder Happy in Fairy Tale.
Ja, da gibt's einige Beispiele.
Also ich will das auf jeden Fall haben. Ich will irgend noch ein süßes Frierentierchen, das würde ich mir wünschen. Das ist das Einzige, was ich am Anime, was mir noch fehlt, würde ich sagen. Kann man eigentlich so sagen, das ist aber auch einer der beliebtesten Anime, die es gibt, glaube ich, Frieren.
Ja, der Hype ist schon da.
Da muss man gar nicht so viel hinzufügen, außer ich finde den Hype auch berechtigt. Zumindest, also er ist vielleicht, sagen wir mal so, er ist mir manchmal ein bisschen too much, aber ich kann auch nichts wirklich Schlechtes an Frieren sagen. Ich kann nur sagen, ich finde persönlich einige andere Sachen besser, wo ich mir den Hype mehr wünschen würde. Aber ich finde in keinerster Weise eigentlich den Hype unverdient. So, bring mich in Teufels Küche.
Nee, ich finde auch, dass es da ganz gut aligned.
Das nächste, das habe nur ich gesehen. Das ist Medalist Season 2. Ja, jetzt geht's halt los. In der ersten Staffel ging es halt doll darum, dass sie so die Basics lernen vom Eiskunst laufen. In der zweiten Staffel geht es eher darum, was sind deine Stärken eigentlich, die wir jetzt beobachten können? Wo können wir drauf aufbauen?
Also Trainings-Arc?
Eher Turnier-Arc und immer Flashbacks zum Training.
Ah ja, also sie hat es schon gelernt und man sieht, wie es dann eingesetzt wird.
Und ein Mini-Training kommt noch. Wie gesagt, ist für mich sehr, weiß nicht, wird transportiert doll über die Beziehung zwischen Coach und Mädchen. Ich habe jetzt heute oder gestern gesehen, nächstes Jahr ist ein Film angekündigt.
Ah ja, okay, vielleicht gibt es ja dann ein extra Match als Film.
Auf dem Cover sieht man schon, da ist so quasi das super Eiskunstlauf-Genie, habe ich dir auch geschrieben, die trainiert Ballett in Russland, weil sie schon zu gut in Eiskunstlauf ist und ihre Ästhetik auf dem Eis mit Balletttraining verbessern will. Und auf dem Cover sieht man, das wird ihr Gegner. Also ich weiß nicht, was das für ein Turnier wird, aber das wird auf jeden Fall hart. Und ich finde es halt lustig, ich habe mich mit Eiskunstlauf ein bisschen in echt beschäftigt, dadurch durch Medalist. Und dann hier, die eine ist ja auch viral gelandet, Alyssa Leo, die auch sehr großer Anime-Fan ist. Dadurch ist das so in die Bubble gespielt worden, dolle, finde ich. Und es ist tatsächlich so, dass auch professionelle Eiskunstläufer und Läuferinnen sehr oft hinfallen.
Das gehört dazu, ja.
Ich dachte, das ist eher sowas für den Amateurbereich und habe mich gefragt, immer bei den Mädels, wenn die viermal hinfallen. Und der sagt,
gut, krass. Viermal ist schon viel.
Und dann so neue Bestwertung. Und ich saß immer so vorm Bildschirm, dachte
ich mir, glaube, was? Das kannst du, also im Erwachsenenturnier kriegst du halt schon Punktabzug. Einmal kriegst du vielleicht noch okay, aber viermal wäre schon dann raus.
Aber das ist so alltäglich.
Das passiert auf jeden Fall, ja.
Also das ist mal passiert, okay, aber es passiert wirklich oft. Also
hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, was du für eine Kür wählst, wie viel Drehung du machst und so.
Und du musst das Eis fühlen, wo da die Kurven sind und so. Also Medals kann ich auf jeden Fall, vor allem ist die erste Staffel hat 12 Folgen, die zweite hat jetzt 9 und dann gibt es noch einen Film. Also das kann man so schön schnell durchgucken. Das kann man eigentlich an einem Nachmittag durchgucken. Der Film ist ja noch nicht mal draußen, auf den müssen wir noch warten. Und gerade wer jetzt auch, wie ich, so ein bisschen durch Alyssa Leo und ich sag's die ganze Zeit richtig, am Ende heißt die ganz anders. Aber irgendwie so heißt die. Und durch ihren Social-Media-Hype auch ein bisschen Bock auf Eiskunstlaufen bekommen hat, sollte hier auf jeden Fall reingucken.
Ja, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt für den Release gewesen.
Ja, willst du mit dem nächsten weiter?
Das nächste Jahr, da hat man natürlich auch drauf gewartet. Jujutsu Kaisen Season 3. Im Grunde sind jetzt halt die Metzelspiele im vollen Gange. Und wir sehen jetzt einmal noch eine andere Sphäre, wie es da abgeht. Da will ich auf jeden Fall nicht drin sein. Und davor.
Am Anfang wurde halt viel erklärt, wie das die Metzelspiele funktioniert. Und sie haben ihre Verbündeten da gesucht und sich aufgeteilt. Ich glaube, so weit müssen wir ungefähr bei der Mid-Season gewesen sein.
Dann sind
die
halt reingegangen, dann gab es den ersten Kampf.
Dann gab es die drei Sphären. Erstmal Yuji halt seinen Kampf mit passend Pflichtverteidiger oder Staatsanwalt oder irgendwie so. Oh, ich kann mir immer keinen Namen merken. Ihr wisst, wen ich meine, den Juratypen, den Juristen. Den kann man auf jeden Fall wünschen. Den habe ich auf jeden Fall sehr gefühlt, diese Verdrossenheit. Der Kampf war auch irgendwie cool, fand ich.
Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in einer Ace Attorney-Folge.
Ja.
Aber dann halt mit Kämpfen noch, war schon nice.
Ja, war irgendwie ein schöner Start. Ich finde auch wie das alles inszeniert wurde. Das war ja der erste Kampf, dann war Megumi gegen Retschi, hieß er, glaube ich.
Oh Gott, Namen.
Ich glaube, Retschi. Mit seinen Quittungsbeschwörungen.
Ja, genau.
Der war halt richtig Premium.
Da dachte man sich halt auch erst, was ist denn das für ein Typ? Warum hat er diese komische Papierrüstung? Und dann geht er übelst ab mit seinen Kassenbons.
Vor allem, ich finde das Interessante, im ersten Kampf ist es wie ein Gerichtsverfahren, ist irgendwie sehr tricky, auch mit ein bisschen Mindgames, wie der Kampf funktioniert. Megumi war gefühlt ein einziges Mindgame mit der Sphäre und alles. Also ich verstehe das dann immer in den Momenten, aber ich brauche auch die Erklärung, die sie einem geben im Anime, sonst wäre ich verloren, bin ich ehrlich. Und dann am Ende, die letzte Sphäre, das ist dann eigentlich nur noch auf die Fresse. Da ist gar nicht mehr so viel mit Mindgames.
Nee.
Das finde ich irgendwie interessant, wie der Aufbau ist. Ich muss sagen, mir hat die dritte Staffel viel, viel mehr Spaß gemacht als die zweite. Weil in der zweiten war mein größter Kritikpunkt ja, dass die Kämpfe und Choreografien waren nicht mehr so greifbar für mein Gefühl. Da sind lauter Hochhäuser kaputt gegangen, die haben sich in der Luft bekämpft, haben Lasers geschossen und Flammen überall. Aber so richtig das Gefühl teilweise in den krassesten Kämpfen, zum Beispiel Sukuna gegen diesen Dämon von Megumir, den er so als Last Resort beschworen hat, oder gegen den Vulkantypen auch, das waren so Kämpfe. Irgendwie waren die cool, aber irgendwie hatte man auch nicht das Gefühl, man weiß die ganze Zeit, was abgeht. Und das, finde ich, macht die dritte Staffel viel, viel geiler.
Ich finde auch, die dritte Staffel ist einfach stilistisch nochmal ein bisschen drauf, weil sie halt für jeden Kampf eine eigene Art fahren und das halt dann auch durchziehen. Und dadurch hast du so viele kleine, ja fast schon Bühnenstücke und jedes davon hat halt seine Eigenarten, die halt wieder cool sind.
Ja, Maki haben wir zum Beispiel auch zum vergessen, jetzt nochmal zu erwähnen, die Folge mit dem Clan. Also ich finde die Staffel ultra nice. Also ist, glaube ich, mein liebste Jujutsu Kaisen Staffel. Einfach, weil ich gerade im letzten Kampf, wie soll ich sagen, da hat einer der Gegner so eine Fähigkeit, wie die visuell genutzt wurde und inhaltlich, das fand ich einfach super. Sowas spricht mich an. Ich beschwere mich ja immer wieder, wenn es in Anime so langweilig ist und alle, der eine ist super stark, der eine hat eine Feuerkraft, der nächste hat eine Eiskraft. Aber das ist bei Jujutsu Kaisen auf jeden Fall nicht der Fall. Da ist es eher so, man muss immer erstmal checken, was der überhaupt macht.
Manchmal einmal eine Ecke zu viel vielleicht, aber dadurch wird es halt auch immer wieder frisch.
Das macht halt für mich Jujutsu Kaisen so aus. Das sind für mich nice Kräfte, die irgendwie ein bisschen weiter gedacht sind.
Auch oben auf dem Parkhaus war auch wieder ein ganz anderer Kampf, fast schon ein Rätsel.
Und einer meiner Lieblingscharaktere, die aufgetaucht sind, war dieser Comedian in diesem Half-Suit. Also es sind so viele gute Charaktere aufgetaucht in dieser Staffel. Und diese Metze-Spiele sind jetzt noch nicht vorbei. Finde ich übrigens eine Frechheit. Also das ist ja wohl der größte Cock-Teasing hier. Also geben uns so eine nice Staffel und dann gehen die Metze-Spiele nicht mal zu Ende und wahrscheinlich in 1-2 Jahren geht's erst weiter. Ja, das ist auf jeden Fall ganz traurig. Ich kann nur davon schwärmen. Ich finde halt auch, ich habe es ja auch in die Gruppe geschrieben, ich finde die letzte Folge der dritten Staffel zu Kaisen, halt Yuta, seine Action ist für mich eine der besten Anime-Folgen, die ich je gesehen habe. Einfach rein visuell, wie sie auch in einer Folge inhaltlich eigentlich erklärt ist und du gar nicht so viel wissen musst.
Ich weiß schon, es war schon einfach ein Ritt, habe ich gefeiert. Ich hätte mir aber fast 2 Folgen gewünscht, weil da waren so viele coole Charaktere drin.
Ich weiß, was du meinst.
Wo andere Charaktere irgendwie 2 Folgen bekommen haben für ihren Kampf, hast du dann hier irgendwie 3 richtig harte und den einen, den man am Anfang nur so offscreen killt, in einer Folge. Ist halt schade, aber obwohl es so geil war, ich will einfach mehr sehen.
Ich glaube aber, das macht dieses geile Pacing der Folge auch aus. Ich glaube, sonst wäre es nicht so beeindruckend gewesen, wenn der Content so ein bisschen auf 2 gestreckt worden wäre. Weil klar, man hätte auch das, was da am Anfang passiert ist, womit die Folge quasi startet, ein bisschen zeigen können. Aber weiß nicht, ich fand es so schon sehr gut. Also allein für die Folge sollte man mal komplett Jujutsu Kaisen durchgucken.
Ja, da bin ich voll dabei dir.
Auch viele andere Folgen, gerade auch als Kill Bill-Fan, kann man auch sich auf die Maki-Folge dann freuen. Aber ja, für mich war Jujutsu Kaisen, glaube ich, auch mein Highlight des Season insgesamt. Ob es jetzt Neuerscheinungen sind oder Fortsetzungen, das war immer ein Fest, wenn die neue Folge rauskam, wie man sich darauf gefreut hat.
Ich glaube, da werden sich auch zukünftige Action-Anime immer drauf beziehen, irgendwie als Referenz das nehmen. Sollten sie zumindest. Ja. Weil die haben da so viele neue Choreografien und auch Kameraeinstellungen gemacht. Das, was wir so ein bisschen mal bei Supercube gesehen haben, in dieser Baustellenszene, das haben die halt hier auch oft genommen. Ich weiß nicht, wie die Technik heißt, aber wenn man die sieht, die ist halt sehr körperlich, als ob man die Stuntmans irgendwie verfolgt und dann ein bisschen nachzeichnet. Und das haben die halt richtig gut jetzt umgesetzt. Und darum ist die Staffel halt so nice.
Und das Geile ist, da wird so viel erklärt und kommen so viele Charaktere vor, dass man auch hier zu Kaisen, das macht auch Spaß, von der ersten Staffel eigentlich nochmal zu rewatchen. Und dann kennt man ein paar Charaktere mehr und ein paar Zusammenhänge. Also kann man nur empfehlen. Das ist jetzt aber auch nicht so der Geheimtipp, muss man dazu sagen. Ich kann ja vielleicht zu einem Geheimtipp kommen. Um mal weiterzukommen, das ist Hitori the Outcast, wo ich so oft drüber rede schon. Ist jetzt Season 6. Wie ich es wahrgenommen habe, gestern kam Folge 14. Ich habe jetzt nicht gegoogelt, wie viele Folgen diese Season haben wird. Ich hoffe mehr als 14. Ich glaube auch, weil das wirkte jetzt nicht wie so ein Finale. Und es ist ganz kompliziert, was ist in der 6. Am Anfang habe ich erzählt, ging es um die Voodoo-Oma und ihren Schatz. Oder den Schatz, den sie beschützen sollte. Und dann war es das große Höhlenabenteuer. Dass so die Hauptcharaktere, ganz viele bunte Charaktere kämpfen gegeneinander. Jetzt in der 2. Hälfte der Staffel, da ist es irgendwie komisch. Also ich muss das selber erstmal so ein bisschen zusammenkriegen. Das ist so eine böse Mind-Control-Frau und die hat den Bösewicht der alten Seasons auf ihre Seite geholt. Mhm. Und der hatte so eine krasse magisches Gerät gebaut. Damit kannst du Leute, die nie trainiert haben oder es auch nicht angeboren haben, übersinnliche Kräfte. Das sind ja die zwei Varianten hier in Hitori. Angeboren oder antrainiert. Manche Angeborenen trainieren sich auch noch was an. Das ist sind natürlich die krassesten. Und der hatte halt so eine Maschine gebaut. Da kannst du quasi so als Kung-Fu-Meister deinen Ski reinleiten. Und dann kannst du mit Wissenschaft, nämlich aus normalen Leuten, Leute mit Superkräften machen.
Power of Science.
Genau. In den letzten Staffeln ging es nur darum, 2-3 Staffeln, wie er dieses Ding baut, ein Dorf drumherum gründet, wie so eine Sekte. Und wie denn die Guten das zerstören müssen und ihn und die alle eigentlich fertig machen und abschlachten und verhaften und so. Da auch die Frage, wer ist der Gute, wer ist der Böse, die wird da auch oft gestellt in den Staffeln. Und die kontrolliert den jetzt. Und die sagt immer Bruder zu ihm. Und ich bin mir nicht so richtig sicher, ob die wirklich Geschwister sind, weil die haben verschiedene Haarfarben. Hm. Und sie ist halt auch die Mind-Control-Frau. Darum bin ich mir nicht so, also sie haben beide ein Muttermal im Gesicht. Verstehst du, dass man verwirrt ist? Weil dieses Muttermal ist identisch, aber sie haben verschiedene Haarfarben. Ja, und jetzt geht's halt ein bisschen darum, dieser ehemalige Bösewicht, der war halt auch nie so richtig böse. Der wollte halt nur gegen Diskriminierung und so dies, das Sachen machen und hat dafür die falschen Wege gewählt. Und jetzt wollen alle irgendwie, dass der auf deren Seite kommt. Die Hauptcharaktere wollen das, die Organisation der Hauptcharaktere wollen das nochmal extern. Die Bösen wollen das und er ist die ganze Zeit so, oh, ich kann mich an nichts mehr erinnern seit der letzten Staffel. Wem soll ich glauben? Und das wird aber weggemacht, damit das andauernd geile Kämpfe sind. Was soll ich sagen? Und es ist so ein Mindfuck, was da alles erklärt wird. Andauernd meditiert einer und sucht in seiner Seele die Antwort zu der Lösung. Also, die meditieren in ihrer Seele und kämpfen dann quasi gegen sich selber oder so und stellen dann am Ende eine Frage, wo ist der hingegangen? Der eine Charakter. Und seine Seele beantwortet dir das dann selber.
Okay.
Aber du musst es genug wollen und so. Und du kannst aber auch, das haben die auch gezeigt, wenn du so einen Kampf verlierst, bist du halt im Wachkoma und gefangen für immer. Und das sind so tiefe Sachen und dadurch, dass so Kung-Fu und Voodoo, aber auch Hexerei und alle Kampfkünste, alles, was du dir vorstellen kannst, wird vermixt. Und dadurch ist halt auch immer wieder eine Überraschung, immer wieder was Neues. Jetzt am Ende der Staffel ging es dolle darum, der Hauptcharakter sieht, bald gibt's Stress und ruft die ganze Zeit so Leute an aus Staffel 2.
Okay, die kommen dann einfach rum?
Die kommen dann rum und helfen.
Nice. Best Buddies.
Und du denkst dir so, boah, die kommen auch nochmal wieder. Weißt du, weil ich habe ja erklärt, es gab diesen Shift eher vom Kung-Fu-Anime zum Agenten-Anime.
Aber es ist immer gut, wenn nochmal altbekannte Gesichter auftauchen.
Und jetzt geht's halt auch immer noch um die Agentensachen eher, aber jetzt hat er von der Agentur quasi angerufen, die ganzen Kung-Fu-Leute aus Season 2, die ihm jetzt helfen. Und die sind jetzt in so, das heißt der Bunker, wo die immer sind. Und das ist halt super lustig, weil darauf freue ich mich jetzt halt in den nächsten Wochen, wenn es weitergeht. Was passiert, wenn man die Hauptcharaktergruppe ganz viel krasse Leute zusammensucht? Es werden ganz viel krasse Böse kommen und es wird einen richtig krassen Kampf geben. Und da habe ich sehr viel Bock drauf. Und da werde ich dann auch nochmal von Hitori the Outcast erzählen. Und ich hoffe, wie gesagt, auch, dass es Staffel 7, 8, 9 gibt. Ist für mich auch eins der absoluten Highlights der Season gewesen. Die Staffel war auch richtig gut. Mhm. Schade nur, dass das so wenig Leute kennen. Gerade Bao Bao, so der weibliche Hauptcharakter, wenn Leute auch frieren lieben, so dolle. Bao Bao ist so, ach, man spürt einfach, dass die Menschen sie lieben würden im Internet. Die kennen alle Bao Bao bloß nicht. Aber bitte lernt Bao Bao kennen und guckt Hitori the Outcast. Das will ich jetzt mein Schlusswort dazu.
Das klingt doch gut. Aber ist ja dann auch wieder eine Zwischenseason, ne? Ist irgendwie jetzt auch auffällig, finde ich, dass viele so irgendwie was aufbauen oder vorbereiten.
Also könnte eine Zwischenseason sein, aber wenn es jetzt 24 Folgen geht und noch 10 Folgen sind, kann es natürlich auch sein.
Achso, es läuft noch.
Es läuft noch.
Okay, ich hatte es schon durch.
Ich meinte ja am Anfang, ich bin mir nicht ganz sicher, wie viele Folgen noch kommen, weil gestern oder so am Wochenende kam Folge 14. Ich hatte jetzt Geburtstag, darum habe ich das alles nicht so genau recherchiert, bin ich ehrlich. Aber ich werde es weiter gucken und das werde ich euch dann erzählen, wie es weitergeht. Und ich will es halt auch immer wieder erwähnen. Ich will, dass es irgendwann mal jemand guckt. Wenn es nur eine Person guckt, weil ich so oft drüber erzähle, dann habe ich schon gewonnen.
Okay, ja, das nächste haben wir beide geguckt. Ich glaube, das haben auch viele geguckt. Es geht um Hell's Paradise Season 2. Und im Grunde kann man so sagen, die erste Season war halt im Wald, die Insel erkunden. Die zweite Season ist jetzt Angriff auf die Festung. Und da sehen wir dann eigentlich jetzt auch die Kämpfe, die da halt stattfinden. Weiß nicht, ein bisschen hat es mich schon überrascht, dass es jetzt dann so offen, eine Kämpfe sind direkt und auch nicht so viele Leute sterben, wie ich dachte und welche Kämpfe, wer gewinnt und so. Das hat mich weiß nicht, ich fand, glaube ich, auch die erste Staffel dadurch dann nochmal ein bisschen besser, weil da irgendwie mehr Bedrohung war. Ich fand, das Power-Level hat jetzt so gezeigt, wenn sie halt solche Kämpfe gewinnen können. Ich meine, die waren auch cool, die Kämpfe teilweise. Das ist jetzt nicht das Problem, aber so in der Masse, verstehst du meinen Punkt?
Ich habe ja schon in der Mid-Season kritisiert, dass ich finde, also es wurde noch schlimmer seit der Mid-Season. Am Anfang habe ich ja schon kritisiert, es wird mir zu viel erklärt. Und diese Insel, die so mysteriös war und du wusstest nicht, was sind das für Wesen, warum sind hier so Symboliken von verschiedenen Religionen, wer sind jetzt diese göttlichen Wesen, die so übermächtig sind. Es hatte alles so einen sehr mysteriösen, magischen Touch. Und dann Season 2 hatte ich das Gefühl, die lesen einem so ein PDF vor von so Charakterklassen. Weil es wurde so viel erklärt und so im Detail erklärt, so wie sie es jetzt in Staffel 2 hatten, hätte ich es vielleicht am Ende der Serie gebraucht, die Infos. Aber in Season 1 kommt gefühlt gar nichts und baut es so geil mysteriös auf. Und jetzt Season 2, bam, wir müssen hier mal ein bisschen Content machen. So, erklär mal, wie werden die so mächtig? Was machen die? Was für Varianten gibt's dafür?
Und du lernst Tau, und du lernst Tau, und du lernst Tau.
So, und jetzt haben wir jetzt auch noch so ein Pokémon-Elementsystem. Ja, du hast falsche Element, gar keine Chance, kannst nichts machen. Ja, nächster. Also, weiß nicht, das hat mir alles nicht so gefallen. Und dann, was mir auch überhaupt nicht gefallen hat, also, sorry, aber warum ist denn keiner gestorben? Also, Spoiler.
Es gab ja sogar mal eine Szene, die es andeutet.
Andauernd, immer wenn wer stirbt, frisst er so ein paar Ranken, die da am Boden sind und sagt, ich habe jetzt das Tau von den Heiligen, ich habe jetzt Selbstheilungskräfte. Und das passiert ja in der Staffel dreimal. Wirklich dreimal. Mit drei verschiedenen Charakteren. Also es hat die ganze Fallhöhe verloren.
Da liegen überall Phönixfedern.
Da haben sich Leute so krass geopfert. Das hatte so einen Impact und so eine Bedrohlichkeit. Das war teilweise wie ein Albtraum, wo du dachtest, scheiße, wie komme ich hier nur weg?
Da wird ja sogar nochmal Bezug drauf genommen, beim Kampf mit dem Sensei zum Beispiel. Ja. Weil es halt so einen Impact hinterlassen hat.
Denn haben sie auch diese ganzen Neuankömmlichen, die kamen, die wurden ja in der Staffel quasi überhaupt nicht benutzt. Jetzt im Staffelfinale sieht man, was deren Rolle so ein bisschen ist, was sie einnehmen. Es hat mir auch nicht so gut gefallen, weil ich das auch nicht so ganz nachvollziehbar finde aus Sicht der Charaktere. Das will ich jetzt nicht komplett spoilern. Aber es kommen ja noch mehr Leute mit dem Boot. Und was die halt machen und warum sie es machen, gerade jetzt im Staffelfinale. Da saß ich wirklich so davor und dachte mir, oh, nee. Also mir hat die zweite Staffel von den Animationen und Kämpfen, hat mir alles gut gefallen. Auch die Designs von den Heiling fand ich sehr cool. Das war schon cool.
Im ersten hattest du halt eher so kleine Monster-Designs und hier waren es jetzt Bossgegner, wenn du so willst.
Aber das ganze Storytelling und so. Und tut mir leid, ich weiß, es gibt viele Gabimaru-Fans, aber ich finde den so nervig.
Er ist halt ein Edgelord.
Ja, und zwar nicht nervig, weil ich seinen Charakter kacke finde oder sonst was, sondern der wiederholt mir zu oft die Sachen, die ihn ausmachen, wie so ein Pokémon. Ja, ich muss nach Hause meine Frau retten. Wahrscheinlich ist er bei Frauen sehr beliebt, weil das so ein romantisches Idealbild ist, dass die sich so einen Mann wünschen, dass egal wo er ist, nee, ich muss jetzt nach Hause zu meiner Frau. Weiß ich nicht. Oder vielleicht auch andersrum.
Wurde das denn jetzt eigentlich schon confirmed oder nicht?
Also
weil ich habe eine Vermutung.
Na, die ist safe ein Genjutsu. Die ist so safe ein Genjutsu, wie Itachi Genjutsu sagen kann, ist meine Vermutung. Also ich habe den Manga nicht gelesen, aber wenn die kein Genjutsu ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Gerade seitdem man weiß, dass Gabimaru auch nur ein Titel ist. Ich wette, jeder Gabimaru kriegt das gleiche Genjutsu. So, also ich hatte viel mehr Empathie mit diesem Baummann aus Staffel 1.
Ja, der hat ja auch einen Charaktermoment, ja, mit dem Kopf.
Da habe ich eine Träne vergossen, aber bei Gabimaru leider nicht.
Das hätte auch so ein Classic JRPG-Quest sein können, die ganze Folge da mit dem Flashback.
Ich finde eigentlich jeden Charakter interessanter als Gabimaru. Das ist übelst hart, aber es ist, glaube ich, wirklich so. Vielleicht nicht den kleinen Bruder vom Banditen. Aber dann hört es auch auf. Ich freue mich trotzdem natürlich auf die dritte Staffel, weil da wird jetzt, ich vermute, es wird die letzte sein.
Ich habe auch so das Gefühl.
Ich glaube, der Manga war auch nicht so mega lang. Was ich so im Kopf habe, sollte der nicht so lang sein. Vielleicht maximal eine vierte Staffel. Aber jetzt haben sie ja alles fertig erklärt. Jetzt sind kaum noch Leute übrig. Also so viel sind jetzt nicht lebendig. Und am Ende hat man ja noch gesehen, dass irgendwer in seine Final Form geht quasi. Also ich glaube nicht, dass, ich bin ziemlich sicher, dass die letzte Staffel sein wird. Vielleicht auch besser so, bin ich ehrlich. Die erste Staffel ist für mich 10-mal besser gewesen. Ich finde es ein bisschen schade. Ist aber auch nicht so, dass ich scheiße finde. Ist nur so ein bisschen okay.
Ja, guckt man sich trotzdem gerne an.
Ist okayisch geworden halt. Das ist jetzt schwierig zu besprechen für mich. Ich rede vom Blooming Büro Season 2. Das ist krass, weil das basiert ja so lose immer auf wahren Tatsachen. Und eins kann ich schon mal sagen, Spoiler, muss man vielleicht aufpassen, aber das sind ja echte historische Figuren, also man könnte es auch nachlesen, was ich spoiler. die Blumiburo, so heißt ja die Organisation an Samurai, die beschützen Kyoto. Das ist so deren Job. Jetzt am Ende von Staffel 2 werden sie umbenannt. Und den Namen kennt man, wenn man noch einen anderen Anime geguckt hat, diese Season. Und zwar sind sie die Shinsen Gumi. Und zwar aus den Shinsen Gumi ist aus Golden Kamui der Alte doch gewesen.
Ja.
Ich glaube, das war so die letzte, wie heißt das, Barrage an Samurai. Also die gekämpft haben gegen Kanonen und Pistolen und Gewehre und sowas. Ich weiß nicht, ob die jetzt von Japanern oder von Engländern besiegt wurden. Ich glaube, so eine Mischung.
Von der Technik.
Und das ist jetzt wahrscheinlich, denn die nächste Staffel, Blumiburo, wird, glaube ich, ganz, ganz schlimm. Wenn man so ein bisschen historisch weiß, was die Shinsen Gumi gemacht hat und was aus den meisten von denen geworden ist. Die Staffel 2 hat jetzt emotional nochmal, die erste Staffel fand ich schon krass, wie die emotional gehittet hat und wie die Bösewichte inszeniert wurden, dass du die gemocht hast, dass du die verstanden hast, dass da keiner schwarz-weiß gezeichnet wurde. Und jetzt die zweite Season ist noch krasser. Es geht in der Season quasi, das Grundthema ist, innerhalb der Blumiburo-Samurai-Fraktion bilden sich zwei Lager und fangen sich an zu bekriegen. Und Leute von gestern, die du in Staffel 1 übelst lieben gelernt hast und teilweise vielleicht auch einer meiner Lieblingscharaktere, wird dann auf einmal zum Bösen durch Missverständnisse. Und die Staffel stellt es auch richtig geil dar, wie oft gar nicht wirklich was Böses von wem gemacht wurde, sondern er hat was vergessen. Oder er hat irgendeine Unachtsamkeit, die dann die andere Gruppierung als Angriff nimmt, aber auch nicht anspricht, sondern für sich so akzeptiert. Und das schafft diese Staffel, die tut einem richtig weh, als würde man so einem Familienstreit beiwohnen, wo du eigentlich nur willst,
dass es aufhört. Misskommunikation und man guckt zu.
Aber nicht nur Misskommunikation, weil die Zeiten, die haben dann auch Spione teilweise vom Shogunat und so. Und eieiei, unsere Hauptcharaktere machen keine Gefangenen. Also sowas wie Giftmord oder aus dem Busch springen und zu sechs jemanden abmorden so oder wegschmessern. Also die Helden, die wir in Staffel 1 gelernt haben, arbeiten in Staffel 2 ganz, ganz anders auf einmal. Und dann gibt es sehr krasse Gewaltpeaks, wirklich.
Aber sind sie dazu genötigt, weil sie jetzt so guerillamäßig unterwegs sind? Oder ist das eher ein komischer Shift, den du dir nicht erklären kannst?
Nee, der macht inhaltlich auf jeden Fall Sinn.
Okay.
Weil, sagen wir mal so, wenn du einen Arbeitskollegen hast, der scheiße ist, aber das ist alles offiziell und du willst, dass der weg ist, dann kannst du ja den nicht einfach auf offener Straße platt machen, sondern musst dir was überlegen. Und da gibt's ganz krasse Sachen, wie da beide Lager teilweise vorgehen und was deren Gedanken sind. Es gibt auch so einen krassen Gewaltpeak, wo einer hat einfach so als menschliches Schutzschild so eine Psychopathenfrau mit so einem Hackebeil.
Basierend auf historischen Ereignissen.
Weiß ich nicht. Und die ist halt so in den einen verliebt und rastet deswegen übelst aus, als der angegriffen werden soll. Und du denkst dir, Alter, was geht denn bei dieser Frau? Und das, ich weiß nicht, das ist alles so, es tut realistisch weh. Also es ist ein sehr realistischer Samurai-Anime irgendwie. Es ist jetzt nicht so, da gibt's auch andere.
Das klingt ja jetzt schon ein bisschen überdreht. Wie schaffen die das dann, das zu
kombinieren? Es ist eigentlich nur diese eine Frau, die so drüber ist. Der Rest ist sehr realistisch. Aber in diesen Gewaltpeaks, darum tun die so weh. Weil wenn da so eine irre Person noch im Raum ist, diese Anspannung, die im Raum, wenn zwei Lager sich bedrohen und kurz davor sind, aufeinander loszugehen, und eine Person wird nur hysterisch und schreit die ganze Zeit nur rum.
Der erste Pfeil, der sich löst aus Versehen.
Und dann auch, wie smart die teilweise kämpfen. So ein Beispiel nur will ich nennen, die einen erwarten, überfallen zu werden. Darum warten die ganze Zeit im Dunkeln irgendwie. Oh, wie ist das? Mit einem Auge zu.
Piratentechnik.
Ja, so ein Auge zu, ein Auge offen. Und dann löschen die alle Lichter, wenn die anderen kommen, damit sie dann sich ans Dunkelheit gewöhnt haben und die anderen nicht. Und die haben sehr smarte Taktiken teilweise, wo ich mir denke, fuck, mich hätten sie auch damit bekommen.
Hör, warum tragt ihr alle Augenklappen?
Ja, ich glaube, die hatten einfach nur ein Auge so zu, aber. Also ich kann Blumiburo sehr, sehr empfehlen. Aber gerade wenn man weiß, was aus der Shinsen Gumi wird und was aus diesem Blumiburo wahrscheinlich noch wird, aus dem Großteil der Charaktere, die man mag, also ist Emotional Damage ist vorprogrammiert. So, du guckst auch nicht Titanic und erwartest, dass es ein Happy End gibt. Weißt du, was ich meine?
Aber es ist doch gut, wenn sie die Emotionen auch schaffen, dann bei dir zu erzeugen, was so die Charakterbindung angeht.
Ey, da gab es so ein paar Tode und auch ein paar Unfälle und sowas, wo, ach, das tat alles so weh. Also da hat man richtig geblutet. Und wenn alles sich in einem zusammenzieht und man so ein ganz krass Unbehagen will, aber man muss auch weiter gucken, weil man sich schon zu sehr an die Charaktere gebunden hat. Und die Staffel schafft es auch, dass man an, also beide Staffeln, dass man sich an so viele Charaktere gewöhnt und bindet. Und gerade darum tut Staffel 2 so weh, was da alles passiert. Ich kann es mega empfehlen. Ist so ein Samurai-Anime, der, glaube ich, dolle untergeht und den nicht so viele auf dem Schirm haben.
Nee, aber klingt echt gut.
Kann man wirklich machen.
Ja, was man auf jeden Fall auch machen sollte, ist Vigilante Season 2. Und im Grunde geht es jetzt darum, dass sie ein großes Konzert planen und dort natürlich die Villains angreifen. Und wie das Ganze dann gelöst wird von den Helden vor Ort. Plus, ja, All Might kommt halt auch noch auf die Bühne.
Ja, als wir angefangen haben zu gucken, war es ja quasi ein Aizawa-Flashback. So ein bisschen ist die erste Staffel
ja aufgeteilt. Sitzt im Café und sinniert über sein Leben.
Ist ja wirklich die halbe Staffel, nur wie er früher Profi-Held geworden ist, wie er am Ende der Schule war, wie er sich überlegt, was er später machen soll. Und die zweite Staffel, die hat mir jetzt ein bisschen besser wieder gefallen. Auch als, ich fand Aizawas Flashback auch gut. Aber es hätte auch eine OVA sein können. So, das hat sich so, wie so, wenn ich Boruto gucke und dann ist da so eine Naruto-Novel drin. So hat sich das so ein bisschen angefühlt.
Aber ich fand, sie hat eine gute Länge.
Pass auf, es gefällt mir. Die Naruto-Novel gefällt mir und auch Aizawas Flashback gefällt mir. Aber es fühlt sich irgendwie ein bisschen fehlplatziert an. Weißt du, was ich meine?
Dafür hatten sie aber auch eine 13. Folge.
Okay. Wer mein Held dieser Staffel ist, ist Captain Celebrity.
Das stimmt. Hätte ich auch nicht gedacht. Am Anfang sah er eher aus wie so ein College-Jock. Sollte wahrscheinlich auch so rüberkommen.
Ja.
Und dann haben sie aber doch geschafft, mit seinem Flashback und so ein paar Szenen auch später dann noch beim Sky Egg echt irgendwie was zu machen. So.
Die wissen schon, wie man Charaktere episch inszeniert, ja, dass man die feiert. Das war auch in My Hero Academia immer so. Das ist in Vigilantes jetzt auch so. Den Bösewicht fand ich auch krass. Ich fand es ein bisschen berechenbar, worauf es alles zusammenläuft. So.
Spätestens seit er die Narbe erklärt hat, warum er die im Gesicht hat, war ja eigentlich klar, was passiert.
Ja, obwohl ich am Ende noch mal diesen Twist, also ich will nicht jetzt reden, aber am Ende gibt es ganz am Ende der Season noch so einen Kampf in so einem leerstehenden Gebäude. Leute, die es gesehen haben, wissen, was ich meine. Da kam noch ein Twist, so mit den Charakteren, die wir kannte und dem Bösewicht jetzt aus Season 2, der mir sehr gut gefallen hat und der ganze Kampf hat mir gut gefallen.
Den meinte ich ja. Weil wenn er in diesen Krabbenschmugglern hochgenommen wird, dann sagt er ja kurz, ich habe die Narbe im Gesicht deswegen und deswegen. Und wenn man dann 1:1 zusammenzählt, dann kann man sich das halt auch denken. Aber fand ich gut, dass sie es so gemacht haben. Und es macht irgendwie halt auch dann Sinn im Endeffekt. Und der Punisher hätte es auch nicht besser regeln können.
Nee, ich muss auch gerade sagen, ich dachte auch an den Punisher die Season öfters. Dom, der Sensei, der eine, den haben wir auch am Ende nochmal gesehen. Ich will nicht so viel verraten, aber da fand ich, den habe ich mir zu wenig gesehen. Ich hatte erst Angst, dass er ein Opfer wird von bösen Wissenschaftsexperimenten. Wenn ich ehrlich bin, hoffen wir, dass es nicht so wird. Hoffen wir, dass wir ihn in Season 3 noch irgendwie sehen.
Denke ich schon.
Und ja, mal gucken, worauf das Ganze hinausläuft.
Ich frage mich halt, weil er zieht ja dann seinen letzten Anzug an. Ist ja halt auch kein großer Spoiler. Und der ist halt irgendwie Dark All Might Suit Version so und so. Und da frage ich mich, ob das halt irgendein Foreshadowing ist für die dritte Season.
Das ist eine gute Idee, dass er da irgendwie über seine Moral hinausgehen muss, um irgendwas zu machen. Würde ich interessant finden, er ist ja auf jeden Fall schon ziemlich mächtig geworden mittlerweile.
Er hat auch ein Power-Up bekommen, ja, das stimmt.
Der Hauptcharakter, The Crawler. Ich frag mich auch, da ist so ein pädagogisches Versagen, mit dem Herz bei ihm, was er hat, warum ist der kein Pro-Hero geworden? Weil wenn ich mal Hero Academia gucke, da gab es so dumme Fähigkeiten und die nehmen sie, aber ihn nicht. Oder hat er sich überhaupt beworben, bin ich mir nicht sicher.
Ich weiß gar nicht, ab wann kann man sich denn da überhaupt bewerben? Ich fand aber seinen Move gut, wo er ein Bewerbungsgespräch hatte. Und ich dachte, na, ich kraxe einfach an die Häuswände hoch, kann einfach alles super easy da regeln. Macht voll Sinn.
Ey, der hat doch Glück, dass er keine Höhenangst hat.
Ja, also ja, ich würde sterben.
Ich würde auch sterben. Ich gehe einfach vor Angst auch den Quirk losgelassen, dass du runterfällst. Ja, wie soll ich sagen, das fühlt sich dolle wie eine Zwischenstaffel an. Also da ist nicht so mega viel passiert. Wir hatten ein Flashback, dann hatten wir ein kleines Mini-Arc, wo wir noch viele neue Charaktere.
Es verbindet halt nochmal ein bisschen Vigilante und die Hauptserie, gerade am Ende nochmal.
Und es baut einen neuen Bösewicht und so Bösewicht roten Faden, sag ich mal, auf, der jetzt wahrscheinlich in dieser Serie bis zum Ende gesponnen wird, worauf es hinausläuft so ein bisschen. Aber wenn das durch ist, glaube ich auch gut. Und dann frage ich mich, wie es weitergeht, weil wir sagen es immer wieder, es darf nicht enden mit diesem Universum. Darf es einfach nicht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Es gab noch eine Storyline als Manga oder so, wo nochmal die Bösen Abenteuer haben quasi, wie damals in My Hero Academia, wenn sie da gegen diese Organisation vorgehen.
Klingt gut, aber wüsste ich jetzt auch nicht.
Ich bin mir ja nicht 100% sicher. Ich glaube aber, mir ist so, als würde es sowas noch geben, das würde ich mir auch angucken. Ich würde mir auch Movies angucken, wie so über die einzelnen Helden, wie die irgendwo ein Abenteuer haben. Einer baut in Afrika einen Brunnen
und dann kommt ein böser Wüsten. Oder Land einfach.
Andere Länder, andere Kontinente, andere Helden, halt auch andere Organisationen vielleicht auch, die anders gelöst sind als die in Japan, wo das anders funktioniert. Ich will einfach mehr, weil ich die Quirks gut finde und das Universum gut finde. Und jetzt gibt's ja auch ein Spiel, was wir irgendwann mal zocken wollen. Da habe ich erst recht Bock, dass wenn wir das irgendwann mal zocken, dass dann auch irgendein Content dazu rauskommt.
Genau, und ansonsten kommt ja auch More nächste Season. Ja. Gucken wir mal, was da so bei rumkommt.
Ja. So, das nächste hab nur ich gesehen. Brumm, brumm. Ich fange so an. Und zwar ist MF Ghost Season 3. Und als Vorbereitung, damit ich endlich mal das in Vergleich ziehen kann, habe ich mir auch Initial D gegeben. Schande auf mein Haupt, ich habe alles geschafft, außer die letzte Staffel. Aber auch die vorletzte Staffel, da ging dann auch auf einmal eine Folge 30 statt 20 Minuten. Und das hat mich kalt erwischt gestern.
Das ist schon viel.
Jetzt kann ich mal sagen, in Initial D ist uns eher Straßenrennen. Also es geht bei beiden um Autorennen. In Initial D geht es eher um Straßenrennen. Immer in deiner Gegend, in deiner Präfektur. Eins gegen eins, Downhill. Wer ist der Beste? Und dann fahren Leute rum und fordern andere auf ihren Strecken rum. Andere kommen, fordern dich auf deiner Strecke raus. Das ist so ein bisschen der Grundaufbau von Initial D. Und bei MF Ghost ist es eine Sportart, richtig. Also da treten, glaube ich, immer 15 Leute gegeneinander an. Und die racen dann gegeneinander in einem Rennen. Das habe ich jetzt mir beides gegeben, um es auch ein bisschen vergleichen zu können und zu sagen können, was lohnt sich für wen? Muss man was geguckt haben? Erstmal fange ich damit an, man muss auf jeden Fall Initial D nicht geguckt haben, um MF Ghost zu gucken.
Das ist aber auch schon älter, ne?
Von 99, 98 kam, glaube ich, die erste Staffel und dann bis in die 2000er rein. Also jetzt beim Initial D gucken, sind mir schon ein paar Leute aufgefallen, die da übernommen werden und die man kennt. Da gibt es auch so einen geilen, der Hauptcharakter hat quasi einen Erzrivalen. Und der heißt Daisuke. Daisuke hat aber einen großen Bruder, der heißt Ryosuke. Und der ist später, also am Ende von Initial D, organisiert er dann so ein Projekt, wo er im ganzen Land seine Racer gegen andere antreten lässt, ist aber nebenbei noch erfolgreicher Chirurg. So, ist aber auch Trainer und Analyst vom Fahrteam. Und der ist später in MF Ghost auch erfolgreicher Chirurg und hat die Orga, hat dieses MFG, dieses Rennen, diesen Rennsport erfunden.
Will er dann den perfekten Rennfahrer irgendwie sammeln?
Ja, suchen? Also er will einen ultimativen Rennsport, wo du halt so Formel 1 quasi verbindest mit Street Racing. Wo mir in MF Ghost, ich mir auch immer dachte, die racen da immer durch irgendwelche abgesteckten Wohnsiedlungen. Wie scheiße ist das für die Einwohner? Oh nee, ist wieder MFG. Ja, wir dürfen wieder jetzt 2 Tage lang nicht aus dem Haus und es ist die ganze Zeit ultra laut. So, wer wohnt denn da? Das frage ich mich immer.
Tja, MFG.
Bei Initial D ist es wenigstens immer so, die fahren irgendeinen Berghang runter, da wohnt wenigstens keiner. Aber auch, und die sind übelst verantwortungsvoll in Initial D, das finde ich immer lustig. Die haben immer so Teams aus 50 Leuten, die alle Zufahrtsstraßen zusperren. Und die haben alle Walkie-Talkies und dann ist das immer organisiert. Ja, sie sind durch, kannst die Straße aufmachen und dann machen die den Autos, die da rein. Also das ist, muss man sagen, ist schon sehr verantwortungsvolles Street Racing, was die dann in Initial D betreiben. Aber auch mit sehr viel Manpower, was da betrieben werden muss. Und ich muss auch sagen, in MFG ist es ja so, da fliegt, weil es halt so ein Sportrace ist, immer so eine Drohne über jedes Auto und verfolgt das mit einer Kamera. Und dann sind auch noch installierte Kameras überall, wie beim Autorace, und daraus wird ein Bild gefertigt. Kann ich voll verstehen, dass man da vielleicht Fan von ist. In Nische, die hatte ich die ganze Zeit die Frage. Da gibt's übelst lange Strecken und da stehen dann überall auf der Strecke Leute. Und ich denke mir, was ist das für der langweiligste Hobby der Welt? Und du gehst so Freitag nachts, gehst du irgendwo auf eine, wo eine Autobahn ist, so eine Landstraße, fährst du hin, parkst im Wald, stellst dich da an die Straße hin, weil da soll ein Race sein, dann fahren die da in 0,1 Sekunde an dir vorbei und dann denkst du, oh, geil!
Das denke ich mir bei Formel 1 auch immer. 70 Runden und du sitzt dann immer an derselben Stelle.
Ja, also, aber da hast du wahrscheinlich wenigstens noch Bildschirme, wo dir das ganze Race angezeigt wird. Klar. Bei Initial D hast du das ja alles nicht. Diese stehen da einfach nur und dann rufen die immer an, was ist passiert, was ist passiert? Wirklich andauernd rufen die sich an und fragen, was abgeht. Ich dachte mir, das ist so das Lämste, was ich mir vorstellen kann für meine Freizeit. So, damit, ich wollte nur ein bisschen erstmal vergleichen, was so die Unterschiede sind. Man muss auf jeden Fall nicht Initial D gucken, um MF Ghost zu gucken. Hast aber ein paar Easter Eggs, verstehst manche Charaktere besser. Insgesamt muss ich sagen, Initial D, ich würde es nicht unbedingt weiterempfehlen. weil das Pacing ist so schrecklich aus der Hölle. Also, wie oft in einem Race irgendwelche Kumpels gezeigt werden, wo einer sagt, diesmal wird Takumi verlieren. Und dann hält der andere Rede, nein, Takumi, der hat uns noch nie im Stich gelassen. Der hat immer gewonnen. Wie kannst du sowas sagen? Wir müssen an Takumi glauben. Und das passiert jedes Race. Und andauernd, oh, das ist so nervig. Und dann andauernd irgendwelche komischen Frauengeschichten. Der beste Freund hat andauernd Dates, das wird gezeigt. Der ist noch sympathisch, keine Frage. Aber das ist so anstrengend. Dann die, oh, es gab, oh, das ist so eine geile Storyline. Also, in die Nische, die, das Love Interest, ne? Oh, die ist ein Sugar Girl für einen 50-jährigen Mann. Und ich kenne das aus Lebenserfahrung, okay. Mir ist sowas auch schon passiert. Aber das ist dann so krass. Und dann irgendwann stellt er sie und sagt so, stimmt das wirklich? Und sie sagt, das gibt das zu und sagt, ja, ich fand's so geil mit dem Geld und so. Und, er so, und was würdest du machen, wenn dir gerade eine Frau confirmed hat, dass sie ein Sugar Girl ist?
Also Schluss machen, ja.
Nee, er dachte, ich gestehe jetzt meine Gefühle.
Okay.
So, und dann in dem Gleit, das war in diesem Film, der hat irgendwie Staffel 2 und 3 verbunden, das war auch so dumm, denn die wird auch entführt. Irgend so ein Typ, sie steigt so ein Typen ins Auto, mit dem sie früher was hatte. Auch übrigens, die sind 17 am Anfang und sie ist schon Sugar Girl und hat so einen Ex-Freund, mit dem sie ewig was hatte. Ich denke mir, wann hat die angefangen und mit was alles? Das ist alles ganz komisch. Und der sagt dann auf Arbeit, komm mal mit mir mit dem Auto. Und sie so, nee, ich will nicht. Und ja, komm schon, Baby. Und dann sagt sie, na gut. Dann steigt die zu dem ins Auto und dann will er bei ihr an die Wäsche und sie sagt, nein, nein, das will ich nicht. Und dann sagt er, nee, dann fahren wir halt an eine dunkle Ecke, wo uns keiner stört. Du, was du sagst, interessiert keinen. Und dann kämpft sie so gegen ihn und dann kommt sie zum Telefon und sie ruft nicht die Polizei an, sondern natürlich Takumi. Er kann schneller fahren als die Polizei. Und das ist alles so dumm, dieser Film. Und alle Frauengeschichten sind so ganz unangenehm. In MF Ghost ist auch alles mit Romance ganz doll
unangenehm. Ich verstehe auch diesen Romance-Einschlag nicht.
Ich finde das alles, oh, das macht er auch ganz schlecht. Und das hat immer so unangenehm Nachgeschmack, wenn du genau drüber nachdenkst. In MF Ghost gibt es, hier gibt es halt die so ein Sugar Girl ist, obwohl sie minderjährig ist. In MF Ghost gibt es den Rennfahrer, der nur 17-Jährige datet und wenn sie 18 werden, immer Schluss macht. Also, diese beiden Anime, wenn halt.
Aber sind das dann so irgendwelche Antagonisten oder sind das schon die Hauptcharaktere, die das machen? Kann ich gar nicht einschätzen.
Also, wie soll ich sagen, in MF Ghost gibt es einen Hauptcharakter und alle anderen sind relativ gleichwertige Side-Charaktere, weil die immer mal vorgestellt werden, immer mal eine Szene haben und dann aber im Race immer betteln. Insgesamt finde ich das auch viel geiler, weil.
Ja, ich will, also, wenn ich da rangehe und ich mir die ganzen Sachen einsehe, dann denke ich halt an Racing.
Ja, und bei Initial D ist halt das Problem, eine Folge kommt irgendwer, dann findet er am Ende der Folge raus, du bist ein Racer, dann racen die ein, zwei Folgen gegeneinander, dann ist der erstmal weg für zwei Staffeln, bevor der irgendwann mal wieder ein Cameo kriegt. Das finde ich halt scheiße. Ich finde es viel geiler an MF Ghost, da kämpft er sich halt langsam hoch in den Plätzen und halt Platz 7 und 8 haben dann aber auch in der Folge ein übelst episches Race und übelst geile Momente und die Charaktere. Also wenn du ein Fan von einem Nebencharakter bist, und nicht nur für den Hauptcharakter die ganze Zeit anfeuern willst, ist MF Ghost viel geiler. Weil dadurch, dass immer 15 Leute racen, kriegen die Nebencharaktere Screentime. In MF Ghost ist es so, ja, du bist besiegt, jetzt verpiss dich für immer. Da ist die Straße, fahr da lang. Da geht's raus aus unserer Gegend. Da ist
die Ausfahrt.
Und ja, das hat mir in Nishin die halt überhaupt nicht gefallen. Diese Romance-Geschichten sind sogar in MF Ghost fast ein bisschen mehr prozentual, glaube ich, aber finde ich in beiden nicht so geil und fragwürdig oft, muss ich sagen. Hauptcharaktere sind auch beide ein bisschen charakterlos, gesichtslos. Finde ich auch beide nicht so cool. Der Vater aus Nishin die ist der beste Charakter.
Was macht der so?
Zum Beispiel, er spart für seinen Sohn die ganze Zeit und sagt, ja, ich habe für dein Leben gespart. Aber dann habe ich gesehen, ja, hier gibt es einen geilen Motor.
Okay.
Und dann habe ich dein geheimes Erspartes und so alles, was ich für die Zukunft hatte, genommen für den Motor. Und der Sohn so, oh ja, danke, super. Und der Vater, ja, ich weiß doch, was gut ist. Und er war früher so ein, ich frage mich, ob es da auch einen Vorgänger gibt, vielleicht eine OVA oder so von dem. Habe jetzt noch nicht alle OVAs geguckt. Ja, genau, der Vater war nämlich früher in der Gegend der krasseste Racer. Und es wurde ja okay, auch erklärt, sein Sohn in Nishin D ist so ein krasser Racer, weil er immer das Tofu ausliefern muss.
Da musst du schon schnell sein.
Genau, aber du musst auch vorsichtig fahren können, weil Tofu zerbricht.
Wie eine GTA-Mission.
Bei Erschütterung. Und deswegen stellt der Vater ihm am Anfang immer so ein Glas Wasser rein in den Getränkehalter und sagt, wenn das Wasser verschüttet, dann fährst du zu doll und der Tofu geht kaputt. Und das ist halt ganz cool als Background-Story. Das finde ich aber in Nishin D auch ein Kritikpunkt. er kriegt quasi nie Auto ab, also er kriegt schon, aber sehr wenig, muss ich dazu sagen, Auto-Upgrades oder dass er irgendwas trainiert oder irgendwas feststellt am Fahrstil. Nee, aus irgendeinem Grund gewinnt er immer. Und die geheime Technik ist am Ende, er fährt durch den Graben.
Also er nimmt einfach Abkürzungen.
Also ja, nein, nicht nur das. Dadurch kann er schneller fahren, ohne dass er seitlich rausfliegt, indem er mit zwei Reifen so im Graben sich wie in so einer Schiene einhakt. Kannst du dir vorstellen. Verstehe. Und der Gegner denkt, er hat die Innenseite zugemacht, da kommt keiner durch und er quetscht sich dann immer ganz durch. Und das ist fast jedes zweite Rennen, was er gewinnt, seine geheime Technik. Und alle mal, oh, er ist so ein Genie. Und ich saß irgendwann so vom Bildschirm, der fährt immer nur durch den Graben. Und ich finde es allgemein ganz schwer nachzuvollziehen, warum er da gewinnt. In MFG ist alles viel besser, finde ich. So, also du siehst die Maps, du hast dann so eine Art, die Nummern, du hast sogar Zwischenszenen, wo erklärt wird, wer jetzt wen überholt. Die Kommentatoren live dazu. Hier hast du es eher so Sportanime, so ehemalige Racer gucken sich das Race an einer Straße und erklären, was da passiert und so. Das finde ich alles nicht so geil, muss ich sagen. Der Takumi, der gewinnt einfach, weil er der Hauptcharakter ist. Und nicht so richtig, weil es Sinn macht, ganz oft. Und das finde ich ganz dolle problematisch. In MF Ghost ist es irgendwie greifbar, warum gewinnt jetzt der Hauptcharakter? Was war jetzt der Trick? Denn erklären die auch ein bisschen mehr den technischen Aspekt. Und weiß nicht, in MF Ghost ist es so charaktergetrieben, aber die Charaktere sind nicht so richtig geil und die Rennen sind vom Pacing zu langsam. Ja, also ich muss sagen, aber ich kann nicht nur schlecht sagen, weil Nische, die hat einen Hammer-Soundtrack. Also der Soundtrack ist bei beiden geil, aber ohne den Soundtrack, glaube ich, wäre Nische, die bei den Leuten nicht so ein Highlight oder so ein Klassiker.
Ja, glaube ich auch, aber ist ja auch dann noch fair.
Aber man kann es halt machen. Ich finde, es ist ein Klassiker, den kann man sich angucken, aber man muss wirklich Sitzfleisch mitbringen. Also ich habe die letzte Woche auf dem Asphalt gelebt. Es war anders, brumbrum. Es war wirklich anders. Ich bin aber auch sehr froh, wenn ich vom Asphalt wieder weg bin. Und ganz ehrlich, wenn man mich fragen würde, ich habe Bock auf ein Racing-Anime, was gucke ich denn jetzt? Ich glaube, ich würde nur MF Ghost empfehlen. Wenn er denn danach sagt, das ist jetzt mein absoluter Lieblings-Anime geworden, dann würde ich sagen, guck mal in Nische die noch, dann verstehst du noch ein paar Charaktere, das ist ganz cool. Aber ich finde, MF Ghost ist in allem besser. Außer vielleicht den Soundtrack, da kann man drüber streiten. Und ich finde die Charaktere besser an MF Ghost. Ich finde das Pacing besser an MF Ghost. Ich finde die Rennen geil an MF Ghost. So, das ist jetzt so mein Fazit. Wird vielleicht den Classic-Fans nicht gefallen, weil Nische die so beliebt ist. Aber das ist halt mein Fazit. Es tut mir leid.
Dann kann man sich, glaube ich, ein Bild machen.
Und ich musste auch ein bisschen länger drüber reden, weil es waren echt viele Folgen, die ich geguckt habe.
Ja, safe. Ist ja auch ein Klassiker. Das kann man immer nicht absprechen, deswegen kann man da schon ein bisschen.
Und ich habe aber gegoogelt, wie teuer das Auto ist, was der Hauptcharakter fährt, wenn du es im perfekt restaurierten Zustand. 30.000 Euro. Dachte ich mir, geht.
Okay. Für einen Rennwagen?
Ja, ist so ein 86er Baujahr irgendein Auto. Ich vergesse immer was. So eine japanische Marke.
Mitsubishi.
Nee, das ist Honda? Nee. Egal.
Ja.
Jetzt schlagt uns nicht. Aber das fand ich halt ganz interessant. Wie billig doch das Auto ist. Ich habe dann auch noch so andere Filmautos gegoogelt, so aus Supernatural und aus Zurück in die Zukunft und so. Ja, es war das Billigste. Das ist aus der Nische, die. Gut, wir können ja mal weitermachen.
Das nächste, auf jeden Fall auch ein Schwergewicht, Golden Kamuy, Final Season. Vielleicht doch nicht so Final Season, habe ich gemerkt. Und wir haben ja auch am Anfang gedacht, dass es jetzt wirklich zu Ende geht, aber ich war nie so froh, falsch gelegen zu haben, weil am Ende der letzten Folge wird dann nochmal gezeigt, dass es halt im Winter weitergeht.
Ich dachte, es kommt noch eine Folge. Okay, das freut mich, weil Golden Kamuy ist irgendwie besonders. Ich versuche jetzt euch mal meine Emotionen klar zu machen. Wenn bei dieser Seasoning das Opening losgeht und irgendwann kommt da dieser goldene Bär und die Frau, die singt so schön. Die singt so schön. Ich kann das nicht. Da passiert in mir so viel. Ich kann das gar nicht in Worten ausdrücken, was das emotional mit mir macht. Und das kann auch nur so geschafft werden, wenn der Anime mir vorher so viel gegeben hat. Ja, Anime, Golden Kamuy ist voll mit Charakteren, in die ich mich verliebt habe, und strange Begebenheiten. Ist auch super, finde ich, ein Vor-Anime, als ein Side-Fact. Wenn du jemandem Jojo zeigen willst, zeig ihm vorher Golden Kamuy. Ist so ein,
es hat ähnliche Anleihen, sage ich.
Ist schon mal richtige Richtung der Weirdness, sage ich, so als Vorbereitung. Ich empfinde so viel. Golden Kamuy wird auch auf jeden Fall, das klingt immer so scheiße, als würde ich das nicht gut finden, aber wenn ich sage, es ist in meinen Top 100, ich habe wirklich sehr, sehr viele Anime gesehen, Leute, aber der wird auf jeden Fall in meinen Top 100, wahrscheinlich auch obere Hälfte, Top 50. Irgendwo da wird er aber Top 20. Aber wenn man es spürt, einfach, dass es was Besonderes für einen, während man es guckt, das ist nicht einfach nur eine Storyline, das macht irgendwas mit einem. Und bei mir ist das halt Golden Kamuy ganz dolle die Season gewesen, wo ich immer krasse Gefühle hatte.
Naja, und vor allem schafft es auch immer noch den Spagat so zwischen Charaktermomenten und dann diese Weirdness. Dann lacht man wieder irgendwie ein, zwei Folgen, weil irgendein Flashback ist, der aber auch wieder Charaktere vorstellt, die man dann in einem anderen Licht sieht. Und danach wird dieser Charakter dann in der Jetztzeit abgehandelt. Das schaffen sie halt gut, dann schaffen sie gute Brücken wieder zu den anderen Seasons. Und es sind auch Überraschungen dabei. Jetzt hattest du am Ende nochmal eine größere Schlachtszene. Das hat man ja sonst immer nur in Flashbacks ein bisschen gesehen bei Sugimoto. Also von daher sind da echt viele Genres auch drin und das alles halt in einem ja, neueren Setting, was man so nicht kennt. Plus halt auch eine spannende Schatzjagd einfach.
Also allgemein dieses Soldaten-Setting in Japan, dass die auch nach Russland gehen, in der Storyline, denn diese Schatzsuche nach diesen tätowierten Rücken, die es gibt, ach, das hat so viel und dadurch, dass du so viele Häftlinge, ist auch ein geniales Konzept, das ist ähnlich wie One Piece, wo er überall eine neue Insel machen kann. Die neuen Folgen hatten immer einen anderen Irren, der ein Häftling war mit einer tätowierten Haut auf dem Rücken. Dadurch konntest du so frei drehen mit so ganz verschiedenen Genres teilweise auch, die da bedient wurden. Und wenn der Macher eins kann, ist es coole Charaktere sich auszudenken, weil ganz viele Charaktere denkst du, die kommen so eine Folge und sterben teilweise in der Folge und du denkst, was für eine Verschwendung, das war so ein nicer Charakter, aber in der nächsten Folge kommt dann wieder ein neuer cooler Charakter und du denkst, ah okay, den braucht man nicht mehr, wir haben, und dann stirbt er wieder und in der nächsten Folge kommt wieder ein neuer und das ist ganz oft so und das schafft kaum Anime und die sind so anders weird, die Charaktere, was halt auch, die sind auch nicht so klassisch getropt wie in anderen Anime, so. Das ist halt alles, ach, ist alles so gut. Ich liebe das. Und das alles in so einem leicht realistisch-historischen Setting angehaucht, wo man auch das Gefühl hat, man lernt was und man hat Bock, die Dokus zu gucken. Bei Bumiburu habe ich gesagt, jetzt weiß ich, wer die Shinsengumi sind. Der eine hier kommt aus den, oder zwei von denen sogar. Der andere Opi jetzt aus dem Finale war ja, glaube ich, auch von denen. Und was halt auch so weh tut, also dieses Absurde zwischen, weiß nicht, es gab eine Szene jetzt in der finalen Staffel, da wird einem die Hand weggesprengt und die Hand fliegt durch die Luft und gibt einem anderen Charakter einen Slap ins Gesicht.
Ja, so eine Bitch-Slap einfach.
Ja. Und du denkst dir so, what the fuck? Und das schafft aber so eine Slapstick-Szene quasi einzunehmen. Und die nächste Szene ist trotzdem mega emotional und du bist zu Tränen gerührt oder zum Lachen oder ach. Das ist einfach ein Anime, der anders die Emotionen des Zuschauers greift als viele andere, die das nicht so schaffen, meiner Meinung nach. Und dann auch noch so ein Wechselbad der Emotionen, das ist halt das Geile.
Ja, und man fragt sich halt auch oft, welche Konstellationen sich dann so ergeben und dadurch hast du halt auch viele Grauzonen einfach in diesem ganzen Geflecht an Charakteren.
Ich glaube, das ist für mich so ein 10 von 10 Anime, wenn ich ihn bewerten müsste.
Ich bin auch auf das Ende gespannt. Aber er hat auf jeden Fall.
Ja, das Ende, dazu. Klar, wenn jetzt alle sterben, die ich liebe, sehe ich, ja. dann sage ich so eine Scheiße. Und dann wäre ich dieses Meme, was heult. Aber also bis jetzt finde ich es einfach großartig und ich finde, jeder sollte Golden Kamuy gucken. Weil es auch was ganz anderes ist. Ist so ein Genre für sich, könnte man sagen. Sowas hat man noch nicht gesehen, so sehr im Anime, ja, in der Anime-Welt. One Piece kommt noch am nächsten, aber irgendwie ganz anders. Aber ja, das, also ich will immer wieder das gucken. Ich bin auch traurig, wenn es vorbei ist. Ich will mich immer wieder irren. Ich will, dass wir die dümmsten Menschen sind. Und es war ja Staffel 2 eigentlich. Und wir können nur nicht zählen oder lesen. Irgendwie so. Das würde ich mir wünschen.
Ich fand es halt auch lustig, weil bei Jujutsu Kaisen war bei den Folgen sogar Part 1, Kampf 1 und so weiter nummeriert. Und hier einfach Final Season. Das ist schon interessant, wie sie das manchmal labeln.
Ja. Die ganzen Final Seasons, Part 2, Part 3 und so. Also das
jetzt heißt es auch irgendwie Chor oder Chör.
Ja, naja, Core macht
Anime-List.
Ja, das Core kenne ich auch, aber ja, einfach gucken. Man merkt schon, auch oft hat man das Gefühl, ob es die letzte Folge ist, ne?
Ja.
Gut, das nächste kann ich mal erzählen, das hatte ich nur Season 1, glaube ich, geguckt. Season 2 hatte ich jetzt nur reingeguckt, ich hatte die nicht zu Ende geguckt. Die Rede ist von Hell Sensei Nube. Sind halt so kleine Spukgeschichten mit klassischen japanischen Motiven. Werde ich auch mal weiter gucken. Ich weiß, das Original geht irgendwie 50, 60 Folgen. Ja, jetzt Season 2 hat es 24 insgesamt. Mhm. Und wie ich es mitbekommen habe, ich habe so einen Fan in der Timeline, der von der alten Serie auch schon Fan ist. Und der sagt öfters, die streichen manchmal manche Sachen. Dafür führen oder fügen die halt neue Charaktere und Storylines teilweise auch ein. Dadurch ist es schwer abzusehen, ob es jetzt deutlich kürzer wird oder länger. Wahrscheinlich wird es noch 2, 3 Staffeln haben. Ich werde auf jeden Fall dranbleiben und es nochmal gucken, weil es hat mich, das habe ich schon öfters gesagt, so ein bisschen Geschichten aus der Gruft Japan Anime Edition.
Ja, das finde ich auch mal interessant.
Und das ist echt ganz cool so. Und auch wenn man, gerade wenn man die ganzen Dämonen und Motive kennt, nicht aus der japanischen, so diesen, ob es jetzt der Schirm ist oder das Rad, was sich dreht oder so, was einen angreift. Das wird alles so schön erklärt, so mythologisch. Ich finde es, ist es halt nice to have. Ist halt, und es geht gut weg. Es gibt immer mal eine Folge, die ein bisschen langweilig ist, aber eine andere ist dafür dann cooler. Und es gibt auch immer ein paar Highlight-Folgen, weil manche Viecher ein bisschen cooler dargestellt wurden als andere.
Mhm. Ja, ist eigentlich auch der perfekte, oder das perfekte Setting für so ein Case of the Day.
Ja, das würde ich auch dazu sagen, weil weiter habe ich nicht geguckt. Das nächste habe ich ja zu Ende geguckt gestern, mein Gott.
Dein Liebling.
Also Trigon Stargaze, also das ganze Trigon Remake ist so scheiße. Es ist wirklich scheiße. Und ich habe die Folge, die letzte, der Endkampf war, sie sind geflogen im Weltall und haben Laser aufeinander geschossen, die sie produziert haben, wie ein Dragon Ball.
Mit Maschinen oder selber?
Nee, selber.
Sind das alles Cyborg-Mechs oder wie?
Nee, weil sie sind ja auch genetisch veränderte Menschen und so. Und dann angeblich können die das, wenn die genug, Rückenmark von so Alienwesen gesaugt haben quasi. Ach, das war alles eine Scheiße. Und vor allem das Schlimmste ist, das wird nicht das Ende sein.
Oh Gott.
Weil im Gegensatz zum normalen Trigon haben die sich hier jetzt einen Twist ausgedacht, dass in der letzten Folge eine Ehrenflotte kommt. Und die Geschichte von Trigon ist ja, das ist quasi ein Wüstenplanet, da wollte die Menschheit nie hin. Und dann gab es aber einen Absturz der ganzen, wurden so eingefroren, so Menschen in so Transportschiffen zum neuen Planeten.
Kryoschlaf.
Genau. Hm. Und die sollten halt so, so Kolonien, um neue Planeten zu besiedeln. Und die hatten ihre Koordinaten, waren auf dem Weg zum Planeten, gab einen Absturz, sind die alle auf dem Wüstenplaneten gelandet und da ist übelst scheiße. Sind die Ressourcen übelst kacke, ganz viele sind beim Aufprall schon gestorben und die anderen, die überleben, leben so Borderlands, Mad Max mäßig auf so einem Wüstenplaneten. Jetzt ist der Twist ganz interessant, dass am Ende von Season 2 eine neue Erdenflotte kommt, die sagt, ey, wir haben mitbekommen, ihr seid hier abgestürzt, wir nehmen euch mit zu einem neuen Planeten.
Mhm.
Weil Staffel 2 beendet quasi auch die Storylines, die wir aus dem Original-Trigon so ein bisschen kennen. Und jetzt fahren alle Hauptcharaktere mit dieser Ehrenflotte zu einem neuen Planeten. Das heißt, Season 3 wird dann Trigon weitergehen wahrscheinlich auf einem neuen Planeten.
Okay, und die ganzen anderen Settings sind dann einfach weg.
Ja. Und das finde ich, nur diesen Aspekt finde ich interessant.
Ja.
Bin ich ehrlich. Deswegen werde ich auch die dritte Season gucken. Weil ich will schon, nur das finde ich wirklich interessant, was machen die daraus mit dem Setting. Aber es ist alles eine Scheiße. Die Kämpfe sind scheiße, die Charaktere sind scheiße, die Storylines sind scheiße. Sieht scheiße aus, scheiße animiert, scheiße choreografiert. Es ist einfach Dreck aus der Hölle. Und ich verstehe nicht, wie jemand damit Spaß haben kann. Vor allem, wenn man das Original gesehen hat. Es sieht aus, als hätte, wie so eine Togo Bionicle-Serie.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Als hättest du früher so ein Spiel in einer Cornflakes-Packung gehabt. So eine Ästhetik hat das für mich. Also es ist wirklich, ich habe da im Mid-Season habe ich wirklich mal genauer auch erklärt, was mich daran stört und habe das genauer ausgeführt. Ich muss jetzt nur mal meinen gesamten Frust muss ich nur noch kurz noch mal rauslassen. Lass uns zum nächsten kommen.
Ja, bitte. Na gut. Ja, genau. Fire Force haben wir gesagt, machen wir dann beim Feuerwehr-Special. Ansonsten Jojo Steelboy Run, die erste Episode ist draußen, geguckt, ist auch nice, könnt ihr euch auf Netflix geben. Und jetzt ist halt so die Frage, wann kommt die nächste Folge? Wir haben uns jetzt mies geteased und jetzt gab es nochmal eine.
Das weiß ich.
Es gibt jetzt ein Announcement wegen dieser einen Messe. Das kam jetzt Anfang April.
Ja, kommt jetzt nicht zweiwöchentlich oder so?
Also da stand erstmal noch to be announced, war das letzte, was ich gehört habe.
Ich habe die Tage gelesen, es wurde jetzt, glaube ich, zweiwöchentlich oder so angekündigt.
Also das wäre cool, weil ich habe nur gelesen, soon. Das hat mich ein bisschen verunsichert.
Vielleicht auch wöchentlich, aber es wurde jetzt angekündigt. Ich habe ganz viele Leute gesehen, die in lustigen Videos sich gefreut haben, jetzt, dass es angekündigt wurde. Also Jojo Special kann irgendwann dann kommen.
Okay, ich hoffe, dass du recht hast. Ansonsten, das wird jetzt wahrscheinlich so laufen, dass die immer, ist ja ein Rennen, da gibt es Etappen und wahrscheinlich sind die Etappen dann immer diese Einheiten, die wir kriegen. Macht natürlich Sinn. Ist natürlich nur schade, wenn man dann warten muss. Aber was soll ich sagen, die erste Folge hat mir schon Spaß gemacht, von daher, ich bin hyped.
Ja, Jojo muss man auch nicht viel zu sagen, da machen wir irgendwann ein Special drüber, da werde ich es mir nochmal komplett geben. Aber ist auch was, wo man sich drauf freuen kann, weil ich habe ja auch schon Jojo-Sachen gesehen und die fand ich immer lustig. Ja, da wie gesagt, ist auch doof, wenn man aber zweimal am Stück sagt, ja, Fire Force, dann machen wir Feuerwehrmann-Special drüber, Jojo machen wir Jojo. Aber ist halt so, ist die Wahrheit, was sollen wir machen?
Haben sie aber auch verdient.
Ja, ist die Wahrheit. Das nächste Das nächste, das hab nur ich gesehen, das ist To Your Eternity Season 3, die ging jetzt zu Ende. Das ist, Season 3 ist so, das ist eigentlich das perfekte Modell, wie du zeigen kannst, wie du ein Anime richtig verkacken kannst. Denn die ersten zwei Staffeln fand ich gut, obwohl die auch ihre Längen hatten, gerade Season 2 hatte sehr viele Längen, aber die ganze Auflösung war gut, Season 3 war jetzt richtig scheiße. Was da alles am Ende abgeht, ist so ein Cluster-Mindfuck. Bis hin, wo Gott kommt und sagt, ey, willst du eigentlich meine Kräfte? Ich will nicht mehr Gott sein, ich will lieber ein kleiner Junge sein. Und dann sagt auch noch der Hauptcharakter, nee, will ich nicht. Das ist so die lämste Storyline, die ich je gehört habe. Das ist so wie der Film Bruce, nicht allmächtig.
Ja, stimmt.
Weißt du?
Nach 5 Minuten rollen die Credits.
Und am Ende passiert es auch so, ja, am Ende gibt es so einen übelsten Twist. Also, wieso wurde Fushi geschaffen? Und der macht überhaupt keinen Sinn. Und da redet dann Gott quasi persönlich und erklärt, wie er die Welt geschaffen hat und quasi den ganzen Anime. Also, warum da was, wie passiert ist, was seine Hintergedanken waren. Das war eine hanebüchene Scheiße. Und dafür, die dritte Staffel war auch noch die längste. Und so viel unnötige Charaktere, die nicht gezeigt wurden, so viele Storylines, so alles, was aufgebaut wurde, wurde mit Füßen getreten und war scheiße. Und wirklich, Season 3 ist auch richtiger Schmutz, muss ich mal so sagen. Also es tut mir richtig leid, wie den Anime, den ich sonst interessant und artsy fand.
Die ersten zwei Seasons hast du ja auch gute Worte drüber verloren.
Habe ich auch, aber die dritte wurde von Folge zu Folge schlimmer. Habe ich ja auch, da habe ich auch erzählt.
Ich habe es auf jeden Fall auf meine Watchlist mal gepackt, aber das klingt halt. Wenn es dann noch eine vierte gibt?
Nee, eine vierte wird es nicht geben, ist jetzt vorbei.
Also noch ein fader Endgeschmack.
Ja, also das Ende, also ist schwer zu erklären, aber es wird keine vierte mehr geben, glaube ich. Oder doch, am Ende gibt es irgendwann eine in der Science-Fiction-Welt. Das wäre schon wieder interessant, aber der Hauptcharakter ist auch zu mächtig, da gibt es keine Fallhöhe mehr. Die Bösen, die sie zwei Staffeln bekämpft haben, hat jetzt so ein Highschool-Junge geschafft, dass die sich einfach mit der Menschheit arrangieren. Das waren ja so Körperfresserwesen. Mhm. Und er hat dann so einen in sich aufgenommen und hat dann mit dem Frieden geschlossen und dadurch hat er dann, das war jetzt das Ende des Krieges, der über zwei Staffeln alles gefordert hat und.
Hä?
Ja. Du hattest zwei Staffeln gegen Klopfer, das waren diese Körperfresserwesen.
Aber was haben denn die Körperfresser dafür bekommen? Ihn oder was?
Nur so Freunde.
Okay.
Na so, gut, so diese, du weißt, ja, genau so war das Ende. Und da gab es sogar einen coolen Teil, noch bevor diese Freundschaft geschlossen ist. Da haben nämlich diese Körperfresser so einen alten Körper vom Hauptcharakter gefunden und ihm alle Kräfte. Und auf einmal war es so ein Terminator. Wenn der böse Terminator kommt und der ist immun gegen Feuer und alles und die schmelzen ihm das Fleisch von den Knochen und er läuft so weiter und regeneriert dabei. Und man denkt, what the fuck? Und so eine Momente hatte die dritte Staffel teilweise, die echt gut waren. Oder wenn irgendwelche Kinder also die Körperfresser haben ein Kind übernommen und dann rennt so ein Kind mit einer elektrischen Kettensäge oder so auf dich zu. Und da gibt's auch Gewaltpeaks und teilweise Sachen, die interessant gewesen wären. Aber das ist so, so wenig im Vergleich mit der ganzen Kacke. Also To Your Eternity kann ich leider nicht. Früher fand ich es immer das bessere Frieren in der ersten Staffel, weil ich dachte, er ist auch unsterblich und es geht auch viel um Verlust und wie ist es, wenn andere Leute nicht so lange leben wie du und Tod und Leben. Fand ich sehr.
Selben Problem.
Ja, das hatte halt der Hauptcharakter Fushi halt auch in To Your Eternity. Aber das nur am Anfang waren diese Thematiken. Irgendwann war es nur noch doof.
Ja, schade.
Kann ich nicht empfehlen. Okay, das nächste, das haben wir beide geguckt. Du hast es leider jetzt noch nicht zu Ende geguckt.
Nee, mir fehlen halt noch jetzt die neuen Folgen.
Aber wir beide lieben es.
Ja, da habe ich auch gar keine Angst, dass es mir nicht gefallen wird. Deswegen habe ich mir das so ein bisschen noch aufgespart.
Ich kann ja ein bisschen was darüber noch erzählen. Die Rede ist von Tojima Wants to be a Kamen Rider. Da ging jetzt die erste Staffel zu Ende. Mein Gott, ist das gut. Es geht halt um Tojima, haben wir ja schon mal gesagt, der Kamen Rider sein will und 40-jähriger Mann ist, hat seinen Traum nie aufgegeben, jetzt kommen die Schocker raus. In der ersten Hälfte der Season hat er ja quasi so ein bisschen sein Kamen Rider-Team aufgebaut und auch so ein bisschen die Antagonisten vorgestellt. Jetzt im zweiten Teil der Season, die Gegner von Kamen Rider sind Kaijins. Ich verwechsel immer mit Kaiju.
Kaiju sind die Großen.
Genau, Kaijins, das sind so Dämonenwesen. Und in der zweiten Hälfte lernt man so ein bisschen deren Plan, oder zumindest von einem. Und zwar der eine geht auf Quantität statt Qualität. Und der hat so sich Idols verwandelt zu Schockern. Also stellt euch vor, die sind so wie Vampir-Lords. So ein bisschen. Die können Leute zu Schocker verwandeln und geben denen so eine Gehirnwäsche dadurch. Mhm. So. Und dann hat er die krassest angesagtesten Idols sich gesnackt, ist jetzt verkleidet sich als Manager. Und bei den Konzerten verteilt er dann quasi, sagt er, jeder kräftige Mann, der jetzt hier so ein Schocker wird, kriegt hier so eine Idol-Freundin und sucht sich lauter weibliche Frauen, die er verwandelt, die er verschachern kann. Und dann kommen die alle an, ja, ich will so eine Freundin, dann wirst du erstmal zum Schocker. Und die wiederverwendet er. Also die kriegen dann gar keine Freundin, wenn sie erstmal Schocker sind. Und dann machen die immer so Auftritte und die ganzen Fans von den ganzen Idols werden die ganze Zeit massenhaft zu Schockern verwandelt. Und so baut der sich in der zweiten Hälfte der Season eine Armee auf so ein bisschen. Das ist so ein bisschen der Hauptplot. Währenddessen gibt es ein übelst geiles Trainings-Arcs. Einer meiner liebsten Trainings-Arcs in All-Anime. Da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Aber es kommt jemand, mit dem man nicht rechnet und trainiert auf einmal mit Tojima und dann dem älteren Bruder, die ein krankes Waldtraining, was nicht normal ist. Das kennt man ja auch aus Anfang der Season. Tojima trainiert zum Beispiel, indem er mit einem Bären verprügelt. Ich hoffe,
den Bären sieht man nochmal.
Nicht ganz, aber ähnlich hartes Training und vor allem wie ein relativ Normalsterblicher durch dieses Training mitgeschliffen wird. Das ist sehr lustig. Dann wird noch eine Storyline aufgemacht für Season 2. Das ist interessant. Das sind so ein, zwei Folgen, komplett weg von allen Leuten, die wir kennen. Da geht es um einen anderen Kaijin und um so einen Idol auch. Die wird jetzt nicht verwandelt zum Schocker, aber weil sie aus der Band fliegt, weil sie zu dick geworden ist.
Okay, und sie ist dann bei der Heldengruppe?
Nee, pass auf. Die fliegt dann da raus und, oh, jetzt wird's kompliziert. Denn irgendwie kommt sie in so ein Liebesdreieck mit so jemandem, mit einem der Kaijins, der wohnt dann bei ihr. Und der andere, das ist so geil, sie bewahrt mal so einen Mann vor, dass er keinen Selbstmord begeht. So ein Flashback von ihr. Oh, es wird kompliziert, weil ich aktuell ich weiß, aber es ist eine wichtige Storyline. Es sind drei Charaktere, die aus dem Nichts auf einmal auftauchen. Dieser Kaijin, sie und noch dieser Typ. Und irgendwie geht es darum, dass er sagt, ich mache für dich irgendwann die besten Nudeln der Welt. Und dann lebt sie schon mit dem Kaijin irgendwie 6 Monate zusammen und die sind so ein Paar quasi. Und dann kommt der Typ, steht einmal vor der Tür und kommt aus den Bergen und sagt, hier, ich habe jetzt die Rahmen fertig. Okay. Und dann entsteht so ein Liebesdreieck, weil sie liebt eigentlich den Kaijin, aber du musst wissen, sie ist dick geworden, weil sie nichts mehr liebt auf der Welt als Ramen. Und sie meinte, sie lässt die Idol-Karriere sein, und weil wenn sie Ramen aufgeben muss, dann will sie nicht mehr leben.
Foodbloggerin für Ramen.
Es wird sie tatsächlich auch. Nice. wird sie tatsächlich. Und dann geht's darum, dann will der Kaijin quasi den Rahmenmann rausschmeißen, was der aber nicht wusste. Der Rahmen ist übelster Meister einer geheimen Kampfkunst und verprügelt die ganze Zeit den Kaijin. Und dann wird der Kaijin der Schüler von dem Rahmen-Guy, während die zu zweit mit der Frau da wohnen und leben. Wirklich. Und das ist das ist so eine Mini-Storyline über eine Doppelfolge oder so, out of nowhere. Und die werden dann aber nicht mehr erwähnt. Aber dadurch, dass es ein Kaijin ist und so, bin ich mir ziemlich sicher, dass das nur eingeführt wurde, damit du in Season 2 checkst, wer die alle sind. Damit du
macht voll Sinn.
Und mein Gott, das sind dann auch noch mal so verrückte Charaktere, wo du denkst, wer sind die jetzt? Naja, gut, guck ich mir mal an. Und dann bist du nur am Lachen und denkst, was passiert denn hier?
Ja, das hatten die ersten Folgen auch schon geschafft. Deswegen freue ich mich darauf.
Und zum Beispiel, es wird auch eingeführt, dass die Meisterin von der einen Schwester übelst die krasse Wrestlerin ist. Und denn die Schwester kommt ihr zum Beispiel auch nicht vor, aber die geht quasi in ihr Wrestling-Training. Die wird irgendwann wiederkommen und übelst eskalieren.
Send to Dagestan and forget.
Genau, so in der Art. Und es sind schon für Season 2 ganz viele Sachen, auf die man Bock hat. Und worauf ich noch wünsche, ich würde mir wünschen, dass sie ein Original Kamen Rider, so einen alten Schauspieler, der übelst abgefuckter Alkoholiker ist, und den treffen sie. Weißt du, sowas würde ich mir noch wünschen.
Original Kamen Rider.
Genau, so ein Original Kamen Rider. Und Fun Fact, ich war neulich bei bei einem öffentlichen Büro, sage ich mal so, und habe vergessen, dass das komisch ankommt, weil ich wollte ein Schocker-Cosplay. Und dann habe ich danach Outfits.
Sollte man vielleicht nicht auch auf Arbeit tragen.
Ja, nee, ich habe es aber in der Öffentlichkeit so auf meinem Handy gegoogelt und dann merke ich irgendwann, wenn man es nicht wissen würde, was es von Tojima Wants to be Kamen Rider ist, sieht das ganz schön aus wie ein hartes Pimp-Fetisch-Outfit. Aber ist nice. Das finde ich ganz gut. Also Tojima, wie gesagt, ist einfach super geil. Hat nicht umsonst, war es bei uns in der Season, als es gestartet ist, bei beiden auf Platz 1. Das muss man sich verdienen bei uns.
Das stimmt.
Und Tojima hat es geschafft. Du kannst dich auf jeden Fall so auf sehr, sehr viel geilen Scheiß freuen. Auch gerade, mein Lieblingscharakter ist ja dieser eine, der immer Schocker sein wollte als Kind. Der Yakuza-Typ. Mm,
und der Schocker.
Und der kriegt auch noch sehr viele gute Folgen und Screenzeit.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich finde es jetzt auch eh interessant, wenn sie so ein bisschen in die Offiziersreihen gehen, auch bei den Antagonisten.
Ja, ja.
Und dann noch mehr Trainingsarc und so. Und das Turnier davor war schon so gut. Also, freue ich mich, dass ich nicht warten muss.
Es gibt auch ein richtig geiles Finale halt bei einem Idol-Konzert.
Okay, ist auch gut.
Das kann man sich auch freuen. Das ist ein geiles Setting für ein Staffelfinale. Und es hat auch abgeliefert. Und es ist ultra episch alles. Ach, ist das gut. Das letzte hast jetzt du zu Ende geguckt. Da hatte ich damals genau, nur
die. Das ist die erste Hälfte, glaube ich, aber
die ersten 12 ja, Folgen, ja.
Genau, es geht um Gnosia. Ist eine Art Werwolf-Anime in Space. Und die namensgebenden Gnosia sind halt die Parasiten. Und in der Crew gibt es jetzt einen bestimmten Personenkreis. Und der Hauptcharakter Yuri wacht halt immer auf und muss jetzt versuchen, diese Runde irgendwie zu überleben und in den Meetings dann halt die Gnosia zu enttarnen. Und das Ganze wird ermöglicht, indem er so eine Art Alien-Artefakt bekommt, aus bestimmten Gründen. Und jetzt muss er dieses Artefakt mit Wissen füllen und in jeder Zeitschleife lernt er quasi neues Wissen, wenn er es richtig macht. Wenn nicht, muss er halt die Schleife wiederholen. Und wenn er merkt, oh, die Schleife ändert sich ein bisschen, dann hat er quasi Wissen gesammelt und weiß jetzt, oh, jetzt muss ich was anderes rausfinden. Und das Ganze wird dann halt am Anfang in einem kleinen Personenkreis gespielt, dann kommen immer mehr Charaktere dazu, bis zu 15 Stück.
Echt nur so wenig?
Es ist halt eine ganze Crew, aber dadurch, dass es eine Art Kammerspiel ist, sind schon einige, weil es sind jetzt auch nur 24 Folgen, wenn du dann theoretisch für jeden nur eine hättest. Also
kamen nach Folge 12 noch viele dazu, oder hatte ich da schon die meisten gesehen?
Nee, du lernst eher mehr über die dann noch.
Ah, okay.
Die werden dann halt ein bisschen wichtiger und am Anfang verstehst du ja auch noch nicht genau, warum die so handeln. Und im Laufe der Folgen ist es dann halt oft so, dass er halt was lernt und dabei ein Flashback hat oder auch ein bisschen noch was anderes. Plus dann halt noch dieses Alien-Artefakt, dann wird jetzt gerade Season 2 dann noch, oder ist ja noch Season 1, aber die Hälfte dann, die zweite, wird halt viel noch auf das Alien-Artefakt eingegangen und es war ja auch schon so, dass du verschiedene Rollen hast, so Doktor, Schutzengel, Ingenieur und sowas. Da kommt jetzt noch eine Rolle dazu, die halt alles noch ein bisschen mischt, weil es gibt jetzt Menschen, die aber auf Gnosia werden wollen. Das heißt, das sind Menschen und die lügen dann.
Ach krass.
Und machen so Chaos. Aber du musst theoretisch ja ihn auch beschützen, weil er ist ja ein Mensch. Und dann kannst du aber den Ingenieur zum Beispiel nicht mehr richtig nutzen, weil wenn der eine das ist, aber die für die Gnosia lügt, dann kommen ganz andere Mindgames zustande und das wird dann halt ausgespielt.
Hast du schon erwähnt, dass diese Rollen sind halt wie Werwolf ist das Ganze aufgebaut.
Genau.
Das ist eigentlich eine Werwolf-Runde und so Ingenieur ist sowas wie ein Werwolf-Hexe oder so.
Das kennt der kann man dann ja gucken, war das jetzt ein Gnosia oder nicht. Und genau. Dann gibt es einen Schutzengel, der kann halt Leute retten und sowas kennt man. Und da wird da quasi noch eine neue Ebene dazu gebracht. Das hat die Staffel ja vorher schon geschafft, dass immer wieder neue Sachen hinzukommen. Und es dann halt irgendwann eine Runde gibt, wo alle 15 anwesend sind. Was dann halt auch interessant wird, wo dann noch welche lügen und musst halt schon gucken, wie du dann halt die Gnose enttarnst. Und dann will ich jetzt eigentlich auch nicht so viel verraten. Es hat ja noch dieses Sci-Fi-Element mit diesem Alien-Artefakt und was es mit diesen Zeitschleifen auf sich hat. Das wird auch noch erklärt und es ist insgesamt auch eine abgeschlossene Handlung. Und das finde ich eigentlich ganz gut.
Also da habe ich mehrere Fragen erstmal. Also ich hatte Angst, auch nach den ersten 12 Folgen wieder einzusteigen, weil ich das Gefühl habe, ich habe alles vergessen.
Es geht eigentlich, man kommt eigentlich ziemlich schnell rein.
Okay, das war meine erste Frage. Und meine zweite Frage ist, jetzt ohne zu spoilern, fandst du das Ende befriedigend, worauf, warum das alles passiert ist? Diese Zeitschleife wird ja bestimmt, also was das Wissen ist, was man finden musste und was, warum es das alles gemacht hat. Fandest du, das war okay, die Erklärung?
Ich fand es okay. Es ist halt ein Zeitschleifen-Anime und was man so in Science-Fiction an Zeitschleifen gesehen hat, das wird das Genre jetzt nicht krass erweitern, was so Erklärungen angeht. Aber an sich haben sie schon versucht, alle Charakterstränge, die man gesehen hat, irgendwie da zu verknüpfen. Und ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass da direkt ein riesiges Logikloch ist, abgesehen mal von Zeitschleifen generell.
Ja gut, das darauf meine ich gar nicht. Ich meine, also hat sich das so befriedigend angefühlt. Hattest du das Gefühl, wenn du die Macht hättest, die Zeitschleife zu triggern, aus dem Grund, würdest du es auch machen? Verstehst du ein bisschen, was ich meine?
Ja, also im Endeffekt macht er es ja noch wegen dem anderen Charakter. Von daher könnte man da schon mitfühlen. Weil er hat einen Moment, wo er sich entscheiden muss, ein Risiko einzugehen, wo er halt eine sehr, sehr kleine Chance hat, dass es funktioniert. Und er macht es halt dann für die Person. Und ansonsten macht halt Spaß dadurch, dass jetzt gerade in der zweiten Hälfte gibt es zum Beispiel auch ein Szenario, wo gar keine Gnosia sind. Und dann hat man eher nochmal dieses Crew-Leben, was man nochmal gezeigt wird, was man vorher gar nicht hatte. Vorher war es halt immer so, wir giften uns an, du bist ein Gnosia, ist er jetzt einer oder nicht? Und alle misstrauen sich halt. Und hier gibt es dann mal eine Schleife zum Beispiel, wo alle wissen, alles ist safe. Und dann hast du eine ganz andere Dynamik plötzlich und lernst sie auch nochmal anders kennen. Okay, und die machen dann so ein bisschen wie bei Fallout und Bunker unten diese Partys.
Das ist nicht gut. Ich fand halt bei Gnosia ein paar Sachen interessant. Erstmal, dass alles aussieht wie mit Textmarker gemalt. Dass das der stimmt. Stil, vor allem, ich habe neulich meine Oma auf dem Fahrrad gesehen. Das fand ich so cool, als sie wirklich, also neulich vor einem halben Jahr oder so, aber als sie auch so aussah. Und was halt auch das Ding ist, dieses Geschlechterthema, dass ganz viele, wie heißt das? Oh.
Non-binär.
Non-binär. Ich kam nicht auf das Wort non. So, also dass ganz viele non-binäre Leute sind, dass Leute sind, wo du das Geschlecht einen eher überrascht, wenn sie einem sagen, zu welchem Geschlecht sie sind. Oder dass auch in den Zeitschleifen manche Charaktere, der Hauptcharakter zum Beispiel, auch mal sein Geschlecht ändert. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema im Anime, der bei uns gar nicht so groß, also wenn man selber in dem Thema mehr drin ist oder es einen selber betrifft, so eine Themen, ist das, glaube ich, ein krasser Anime für einen, was bei uns eher so ferner lief und so ein bisschen, wir sind mehr an der Haupthandlung interessiert. Aber ich glaube, gerade wenn man an solchen Themen Interesse hat, dann sollte man vielleicht Gnosia auch nochmal hervorheben, dass das was für einen sein könnte.
Ja, allgemein fährt es einen sehr, sehr eigenständigen Look. Hat auch ein bisschen so diesen cheesy CGI, aber dadurch, dass es alles so ein bisschen sehr bunt und neonfarben ist, kommt es irgendwie gar nicht so schlimm rüber. Und deswegen finde ich halt auch gut, das ist halt meine Spieladaption, glaube ich, die gut das Spielprinzip rübergebracht hat und das schafft die Serie auf jeden Fall.
Und ich glaube vor allem, das ist, also es klingt ganz doof, aber wenn man sich so Sonntag zwingt, du fängst dann mittags mit an, guckst dann so die 24 Folgen Gnosia am Stück, ich glaube, dann ist das irgendwie geil. Dann hast du zwar die ganze Zeit so eine beengte Atmosphäre.
Du hast auch diese Loops, die werden halt auch ganz gut inszeniert, das ist halt wirklich immer wieder passiert und wieder und wieder das, und wieder.
Ich finde so Kammerspiele sind immer geil für den ganzen Sonntag ein Kammerspiel sich geben und so richtig das Fühlen, so dieses Bedrückende. Ja. Und es ist halt sehr kreativ, da sind ganz viele der Teilnehmer sind komische Aliens oder Charaktere mit irgendwelchen Körpermodifikationen und die eine kommt vom Planeten, wo es einen tödlichen Pilz gibt.
Ja, genau, diese Backstories, die sind immer so relativ kurz gehalten, aber machen gleichzeitig wieder eigenes Tribe auf. Oder bei Mass Effect wäre das ein eigenes Volk. Ja. So.
Und am Ende denkt man sich, was das eigentlich für ein krasses Science-Fiction-Universum. Ja. Und wir sehen hier nur so eine Space-Expedition mit so einer Zeitschleife. Also vielleicht gibt es auch mal, im Gnosia-Verse würde ich mir auch andere Sachen angucken.
Ja, ansonsten, es gab noch so einen Moment, das war auch in der ersten Hälfte schon so eine Art Meta-Moment. Da machen sie auch wieder ein, das finde ich gut. Und dann passieren ja noch mal ein paar andere Dinge. Und ansonsten gab es auch noch mal eine schöne Epilog-Szene, von daher.
Also es ist auf jeden Fall auch was, wo ich Bock habe, weiterzugucken. Und es ist halt so anders, dadurch, dass es, also ich vermute, es gibt noch andere Werwolf-mäßige Anime. Wäre auch mal interessant, danach zu gucken. Das ist irgendwie ein cooles, Kammerspiel ist irgendwie ein cooles Setting. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ist vor allem, wie gesagt, schon so oft, es ist sehr was anderes. Und sehr was Eigenes. Und dadurch, dass es abgeschlossen ist einer Staffel, ist es, glaube ich, sehr nice. Und ein Geheimtipp, könnte man sagen. Wahrscheinlich in der Zukunft wird es ein Geheimtipp sein. Ein zukünftiger Geheimtipp.
Ich denke auch, gerade was so Game-Shows angeht, sage ich mal, wir haben jetzt in der neuen Season Liar Game. Ich denke, das ist so die Rubrik, wo man das einordnen muss. Und da nimmt man halt das Setting so hin mit dem Werwolf. Das machen sie gut. Und in dem Fall haben sie es auch dann bis zum Ende eigentlich ganz gut durchgezogen und immer neue Sachen reingebracht.
Das wäre es, glaube ich, erstmal zu den Fortsetzungen. Ich glaube, in der nächsten Folge machen wir es. Die Zeit sollte so hinkommen. Vielleicht auch, entweder ist diese Folge jetzt sehr lang oder es sind zwei Folgen. Das müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Es geht danach erstmal weiter mit den Neuerscheinungen der letzten Season. Und falls das denn eine eigenständige Season wird, sage ich hier schon mal erstmal Kampai. Und wir hören uns.
Ja, Kampai.
Leather hose and pamphas. I walk out to beat a bunker code, so good. Anime on me. 寝るのは彼の評価だ。Wake up till the rays on the sun. Wake up till the rays on the sun. Got away on my peaceful sun. The rays on the sun. Hey!